Dreimal 1:0 Siege gab es an diesem 10. Spieltag in der Bundesliga der Frauen und vor allem einer davon wird noch für Gesprächsstoff sorgen. Der fand in Hoffenheim statt. Was da passiert ist, das werden wir jetzt gleich besprechen mit Ria von Die Liga lebt und mit Miriam Scheel jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesen Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Leider alle diejenigen, die uns nicht bei YouTube gerade sehen konnten, nicht sehen, wie Miriam aus der größten Tasse gerade getrunken hat, die ich seit langem gesehen habe. Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
Hi Max, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Ist das dein persönlicher DFB-Pokal oder? Also da muss man schon mit zwei Händen dran, das habe ich gerade richtig gesehen, oder?
Ja, das ist, wenn schon Tee, dann aus einer richtigen Tasse.
Aber wirklich, das ist ja wie dieses Kaffee-Meme. Ich liebe es jetzt schon. Also schön, dass du hier bist und schön, dass auch Ria hier ist. Hallo Ria.
Hallo, danke, dass ich mal wieder da sein darf.
Ja, jederzeit. Und wir haben ja auch wirklich einiges zu besprechen an diesem Spieltag, nicht nur Sportliches. Und damit würde ich gerne beginnen. Wir beginnen mit dem Spiel Bayern gegen Jena. Aber da müssen wir eben mit der Erkrankung von Maler Groß beginnen. Für alle diejenigen von euch, die es nicht mitbekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Maler Groß wurde ein bösartiger Tumor entdeckt. Das bedeutet, dass sie erstmal auf unbestimmte Zeit ausfällt. Der FC Bayern hat direkt den Vertrag mit ihr verlängert und es gab eine Welle von Rückmeldungen von allen möglichen Teams, Fans. Es gab viele Plakate an diesem Spieltag. Es war ein bisschen das prägende Ereignis dieses Spieltags, das nichts mit Sportlichem zu tun hat und das zeitlich auch noch zusammenfällt mit einer zweiten Aktion, die ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt. Irini Ioannidou, die über 15 Jahre lang auch in der Bundesliga gespielt hat, ist an ALS erkrankt und bittet um Spenden, denn ALS, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Krankheit, das war die, aufgrund derer manche eine Eisbucket-Challenge mal gemacht haben. Das liegt daran, dass diese Krankheit noch nicht heilbar ist. Es gibt nur ein Medikament, das den Verlauf verlangsamen kann und das wiederum ist sehr teuer. Dafür gibt es eine Spendenaktion, die werde ich verlinken. Zwei nicht sportliche Themen, die aber so wichtig sind, dass sie am Anfang dieser Sendung stehen sollten. Relativiert ehrlicherweise auch so ein bisschen alles, was noch kommen wird. Aber das sind wir leider ja sogar schon gewöhnt, dass das immer mal wieder passiert im Sport. Ich glaube aber, ich habe irgendwie gerade noch gar nicht Lust, jetzt über dieses 5:0 zu sprechen. Deswegen nochmal eine allgemeine Frage an euch, Ria. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber also mir hat das viel gegeben zu sehen, wie groß die Welle der Solidarität war und dass dann zum Beispiel das Team von Eintracht Frankfurt eine Videobotschaft aufnimmt vor dem eigenen Spiel gegen Hoffenheim. Das war irgendwie tröstend, diesen Zusammenhalt zu erleben.
Ja, finde ich auch. Also in solchen Momenten hat man wieder gesehen, dass halt Sport im Endeffekt einfach nicht das Wichtigste ist, sondern die Gesundheit, hat ja Maler Groß selbst auch gesagt und ganz viele andere auch. Ich habe ausgeschlafen und bin dann zu der Nachricht aufgewacht, dass ja eben Maler Groß jetzt den bösartigen Tumor hat. Und dann direkt zu sehen, wie groß der Support ist, auch über Vereinsgrenzen hinweg, über Geschlechtergrenzen hinweg sogar, was man ja selten sieht im Fußball. Ja, das hat den ganzen Spieltag dann über irgendwie ein bisschen Mut gemacht. Und ich glaube, das ist auch das, was jetzt zählt, mal da groß Hoffnung geben. Ja, weil mit Optimismus kommt man durch sowas sicherlich besser durch.
Ich weiß nicht, Miri, ob du noch Gedanken zu diesen beiden Fällen hast?
Nee, tatsächlich fällt es mir da schwer, irgendwelche Worte dafür zu finden. Ich glaube, da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als einfach nur viel Kraft zu wünschen und die Wünsche zu schicken, dass sie wieder vollständig genesen wird und das auch noch möglichst schnell, wobei das, glaube ich, sogar zweitrangig ist. Mhm.
Ja, dem kann man sich nur anschließen und eben ausdrücklich auch an Irini Ioannidou. Also das ist jetzt einfach ein zeitliches Zusammenfallen gewesen. Es war auch schön zu sehen, dass diese Spendenaktion sehr gut angenommen wurde. Nichtsdestotrotz, ich verlinke nochmal alles, schaut es euch gerne nochmal in Ruhe an. Und vielleicht nivelliert das ja auch manches, über das wir jetzt in der Folge sprechen können. Die Frage dann, die sportliche Frage, natürlich weit weniger wichtig als viele andere Fragen, war, würde das den FC Bayern irgendwie beeinflussen im Spiel, vor dem Spiel gegen Jena? Allein das Ergebnis sagt nein. Also schon früh gibt es Chancen für Harder und Zawitowska. In der 19. Minute bleibt Bayern nach einem Freistoß im Ballbesitz. Hansen passt auf Stanway, die legt sich den Ball zurecht und flankt auf Vigos Dottir, die mit hohem Tempo zum Kopfball kommt und so das 1:0 erzielt. Und schon 10 Minuten später fällt dann das 2:0. Dallmann flankt von rechts auf Bühl, die den Ball annimmt und aus der Drehung das 2:0 erzielt. Danach lenkt Jasmin Janning noch einen Kopfball von Vigos Dottir nach Ecke an die Latte. Zawitowska trifft allerdings nur aus dem Abseits und es passiert dann eine ganze Weile nichts Zählbares mehr. Und das ist ja auch gar nicht so untypisch für Jena, die noch keine höhere Niederlage in dieser Erstligasaison kassiert haben. Das sollte sich allerdings ändern und zwar in der 80., 82. und 93. Minute. Erst bekommt Lea Schüller nach einem tiefen Pass von Jena den Ball serviert. Sie läuft auf Janning zu und trifft ins lange Eck. 2 Minuten später kommt Damjanovic links am Strafraumeck an den Ball und zimmert ihn in den linken Winkel. Dieser Schuss war unhaltbar. Dann debütiert Anna-Maria Gußmann fürs erste Team. Und in der 93. Minute holt Lea Schüller nochmal eine Ecke heraus. Die bringt Simon noch innen und findet Schüller, deren erster Versuch wird noch geblockt, aber über Umwege kommt sie zum Nachschuss und der sitzt dann. Und so haben wir, Miriam, am Ende ein deutliches 5:0, das vielleicht, tja, ist es denn stellvertretend für den Spielverlauf? Wie würdest du es sehen?
Ich finde schon. Also man muss sagen, die Bayern haben extrem stark angefangen direkt, haben überhaupt keine Diskussion aufkommen lassen, wer da im Meisterschaftskampf ist und wer eher im Abstiegskampf ist. Mhm. Ich finde, in der ersten Halbzeit hätten tatsächlich noch 1-2 mehr Tore mehr fallen müssen. In der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen, schlechter, nicht mehr ganz so stark gelaufen bei den Bayern. Das heißt, dass da dann noch die 3 Tore fallen, ist vielleicht ein bisschen glücklich mit dem, wie du schon gesagt hast, Tor von Schüller, das eigentlich unglücklich von Jena selbst vorgelegt wird. Mhm. Und auch dem Sonntagsschuss von Damjanovic dann in Winkel. Vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass Jena irgendwann müde war. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob's vielleicht auch daran lag. Dementsprechend finde ich schon, dass das 5:0 verdient war. Es hätte anders zustande kommen können, um vielleicht das Spiel ein bisschen besser zu beschreiben. Vielleicht, dass mehr Tore in der ersten Halbzeit fallen, weil da war Bayern definitiv stärker als in der zweiten. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall verdient und hat das Spiel wieder gespiegelt. Ich fand trotzdem, dass Jena, ich muss meinen Hut vor Jena ziehen, weil ich finde, dass sie wenigstens versucht haben, Fußball zu spielen. Mhm. Wenn sie mal den Ball hatten, auch von hinten raus, haben sie versucht, nicht nur den Ball einfach irgendwie nach vorne zu prügeln und mal zu gucken, was passiert, sondern wirklich auch versucht, von hinten raus zu spielen und sinnvolle Bälle zu spielen. Das hat mir gefallen. Es hat nicht viel funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel groß, ich glaube, sie hatten 1 oder 2 Chancen, wo man sagt, okay, da hätte wirklich was draus wert oder Chancen nicht mal, da hätten Chancen draus werden können. Es waren gute Anfänge. Aber mir hat gefallen, dass sie versucht haben, mit Fußball zu spielen, was man nicht von allen Mannschaften an diesem Spieltag behaupten kann.
Ich weiß noch nicht, gegen wen du diesen Shot gerade gefeiert hast, aber wir werden es noch rausfinden im Verlauf der Sendung. Aber um mal kurz bei Jena zu bleiben, also da würde ich zustimmen. Es ist schon wirklich erfrischend zu sehen, dass sie mitspielen. Ich finde auch, dass die Grundformation, die Jena hat, also das ist dieses 4-1-4-1, das spielen sie schon die ganze Saison über, wird dann unterschiedlich interpretiert, aber das ist erstmal so die Grundordnung, dass das eigentlich auch auf dem Papier sehr gut zu dem passt, wie Bayern spielt, nämlich über die Halbräume, übers Zentrum. Und da hast du eigentlich dann eine klare Zuordnung von Spielerinnen. Und nichtsdestotrotz fand ich, obwohl Jena wirklich vieles gut gemacht hat in diesem Spiel, dass du trotzdem von Beginn an gemerkt hast, dass Bayern jetzt nicht gewillt ist, nochmal Punkte liegen zu lassen. Also nach den 2 Unentschieden in Folge in der Liga, dann gegen Vålerenga unter der Woche 3:0 gewonnen. Das war schon ein sehr souveränes Spiel. Aber den Druck, den Bayern aufgebaut hat, den empfand ich schon vor allem in der ersten Hälfte, du hast es ja auch gesagt, als sehr hoch. Woran hat das gelegen, deiner Meinung nach? Ist das vor allem Gegenpressing? Ist das individuelle Überlegenheit? Warum ist es so schwierig, sich da dann länger draus zu befreien gegen die Bayern?
Also ich glaube, zum Ersten, die individuelle Überlegenheit kann man mit Sicherheit nicht wegdiskutieren. Die hat Bayern, würde ich behaupten, eigentlich auch ziemlich gegen jede Mannschaft in dieser Liga. Was ich bei Bayern extrem gut finde, das gefällt mir bei den Bayern immer, wenn ich sie sehe, ist diese krasse Flexibilität im Ballbesitz. Also da kann man sich überhaupt nicht drauf einstellen, kommen die jetzt über die Außen, kommen die durch die Mitte, kommen die mit einem Diagonalball, einfach mal einen hohen Flugball hinter die Ketten auf den gegenüberliegenden Außen. Ich finde, da ist einfach immer Variabilität drin und so viele Spielansätze, wie sie sich nach vorne durchspielen. Es ist eigentlich nie ein, wir spielen von hinten raus auf die linke Seite und legen uns dann aber auch auf diese Seite fest und bleiben dann irgendwie da, sondern wenn sie merken, okay, da ist jetzt irgendwie gerade zu, wir schicken dann niemanden ständig sinnlos in irgendein 1-gegen-1, sondern dann spielen wir es halt gerade über die Mitte, über die Starken. Ich meine, eine Stanway am Ball ist halt einfach brutal gut. Die wird zwar immer oder hauptsächlich dann erwähnt, wenn sie mal wieder einen Foul gemacht hat, aber auch am Ball ist sie brutal stark. Und auch, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Zigiotti?
Zigiotti.
Ja, genau. Die hat mir heute, ich muss sagen, von der habe ich noch nicht so viel gesehen. Die hat mir auch extrem gut gefallen, da im Mittelfeld. Und wenn du halt so Spielstarke im Mittelfeld hast, dann machen sie das auch extrem gut, die einfach mit einzubinden und über die beiden dann auch mal die Seite zu wechseln oder dann von der Seite in die Mitte und dann direkt durch die Mitte tief auf irgendeinen Stürmer zu spielen. Das macht es, glaube ich, brutal schwer, das zu verteidigen, weil du dich einfach auf nichts einstellen kannst.
Ja, also das siehst du, glaube ich, auch bei fast allen der Tore, weil das oft auch Situationen war, in denen jener eine gute Abwehraktion hat, aber die zweite ist dann nicht gut genug, weil dann Bayern den zweiten Ball bekommt oder dann eben nochmal eine Flanke nach innen schlägt. Das hat man da ganz gut gesehen. Ich fand das auch interessant zu sehen, generell diese Frage. Es ist ja auch so eine Frage der Bewertung, wie man das jetzt einordnet, dass Bayern zweimal Punkte hat liegen lassen. Muss man da von der Krise sprechen? Ist das eine Krise, nur weil man mal nicht alle Spiele gewinnt? Ich fand, eine gewisse Müdigkeit hat man manchen Spielerinnen schon angemerkt. Vor dem Hintergrund fand ich es interessant, dass zum Beispiel Julia Gwin auf der Bank saß in diesem Spiel, nicht zum Einsatz kam. Und gleichzeitig war mein Eindruck, dass Bayern in dem Spiel wieder viel mehr bei sich war. Also was gegen Freiburg, da habe ich allerdings nur Auszüge gesehen, das war ja die Sendung, die Nina gemacht hat, und aber auch gegen Eintracht Frankfurt der Fall war, wo es vielleicht auch am Nebel gelegen hat, man kann es nicht so genau sagen, aber bei beiden Spielen war es so, dass Dinge, die gut funktionieren im Bayern-Spiel, nämlich diese Flexibilität im Positionswechsel, dieses Kurzpassspiel, was sie immer wieder systematisch aufziehen, das war dann wie so von Zauberhand verschwunden. Und auf einmal hast du viel mehr Dribblingversuche gesehen, aber schon quasi im Mittelfeld und nicht irgendwie in 1-gegen-1-Situationen auf den Flügeln. Du hast gar keine langen Bälle mehr gesehen. Gut, das war wahrscheinlich wirklich der Nebel gegen Eintracht Frankfurt. Da konntest du die kaum noch spielen. Aber jeweils hatte ich den Eindruck, irgendwie verlieren sie gerade ihre eigene Positionierung und die Überzeugung vom eigenen Spielstil, von der Überlegenheit des eigenen Spielstils ist vielleicht gar nicht da. Und das fand ich gegen Jena wieder deutlich besser. Du hast gesehen, auch wenn die ersten Chancen vergeben wurden, es wird noch weitere geben. Sie haben die ganze Zeit weitergespielt und vielleicht kommen auch daher dann die Treffer hinten raus, auch wenn die Entstehung natürlich unglücklich ist aus Jenaer Sicht. Aber das waren ja eigentlich alles klassische Bayern-Situationen mit Ausnahme des 3:0 von Schiller, weil das war ja der Pass, kam ja von Jena. Aber dieser Ballgewinn von Damjanovic mit dem schnellen Abschluss, mal wieder ein Tor nach Standard zum 5:0, schon die Art und Weise, wie der Standard rausgeholt wird. Ich glaube, das war ein Doppelpass in die Tiefe dann in Strafraum und dann dieser Schuss. Also wenn es eine Krise war, hat die Bayern überwunden oder was wäre jetzt dann so deine Einschätzung?
Also ich muss sagen, ich habe die Spiele nicht alle gesehen, aber wenn ich Bayern gesehen habe, habe ich oft eher das Gefühl, dass wenn es irgendwo ran scheitert, ist es die Chancenverwertung am ehesten. Also ich finde, dass sie, wenn ich sie sehe, eigentlich meistens ziemlich gute Spiele machen. Und diese Spielanlage mit der Flexibilität, klar, die ist mal mehr, mal weniger. Die haben auch nicht immer ihre besten Tage, aber insgesamt ist das für mich eigentlich so der schönste Spielstil einer deutschen, also einer Bundesligamannschaft bei den Frauen. Sie haben auch in der ersten Halbzeit heute wieder einige Chancen, und zwar zum Teil Großchancen liegen lassen. Allein die in der dritten Minute von Pernille Harder, wo Hansen ihr den eigentlich überragend durchsteckt und sie dann aber den Ball zu weit mit nach außen nimmt. Stimmt. Da redet keiner drüber, wenn du 5-0 gewinnst am Ende, ne? Und sie haben halt oft genug Chancen. Aber wenn du dann halt mal gegen Gegner spielst, wo du jetzt nicht so viele Chancen am Ende kriegst, dann kosten dich die natürlich am Ende halt die Punkte. Deswegen würde ich sagen, dass es, wenn dann vielleicht eher daran liegt, dass sie ihre Chancen dann doch mal nicht nutzen.
Und dann vielleicht das ein oder andere Tor zu viel kassieren, aber das geht jetzt natürlich dann nicht übers Jena-Spiel, logischerweise, sondern ich denke, dass Ria dabei bei der Erinnerung ans 1:1 gegen Eintracht Frankfurt wahrscheinlich dran gedacht haben wird. Ria, spätestens da hast du ja die beiden verfolgt. Ich weiß ja, dass du ansonsten ja auch immer die Spieltage sehr genau coverst, ja auch auf die Liga lebt. Was ist so deine Einschätzung zur aktuellen Form der Bayern?
Ja, also ich habe so ein bisschen das ähnliche Gefühl, dass sie teils ein bisschen müde wirken, was aber auch verständlich ist, wenn man so viele Wettbewerbe spielt. Und hatte jetzt aber auch gerade gegen Jena das Gefühl, dass vielleicht auch die Diagnose von Maler Groß nochmal so ein Push war, so dieses jetzt erst recht, jetzt für Maler. Und dass das vielleicht wieder so ein Wake-up-Moment war in gewisser Weise. Mhm. Wobei natürlich auch Jena andere Gegnerinnen sind als Frankfurt und Freiburg, was ja auch in der letzten Saison im Hinspiel ein extrem spannendes auch 2:2 war. Deshalb.
Das ist natürlich richtig. Also man, gegen Jena musst du gewinnen als Bayern und du musst eigentlich auch deutlich gewinnen. Ich meine, wer weiß, welche Rolle die Tordifferenz noch spielen wird. Jetzt hat man immerhin den VfR Wolfsburg eingeholt mit diesem 5:0. Also beide haben jetzt eine Tordifferenz von +19, aber Wolfsburg 2 Punkte mehr als der FC Bayern. Da werden wir dann später noch drüber sprechen. Aktuell Rang 3 für den FC Bayern, punktgleich mit Eintracht Frankfurt, über die wir gleich reden werden. Jena bleibt bei 3 Punkten stehen, hat weiter trotz dieser 0:5 Tore die beste Tordifferenz der Teams, die direkt unten drin hängen. Also Köln hat -23, Potsdam hat -30. Da sind die -14 von Jena. Im Grunde ist das ein Punktwert. Also das scheint sich wirklich zu etablieren. Allein deshalb wird man sich zwar ärgern über die 3 Gegentreffer noch in den letzten 12 Minuten, aber ansonsten, glaube ich, gibt es auch viel, mit dem man zufrieden sein kann aus jener Sicht. Da geht es jetzt im DFB-Pokal weiter. Der DFB-Pokal wird am nächsten Wochenende gespielt. Da reist Jena zum HSV, bevor man dann zu Hause gegen Hoffenheim spielt. Und für den FC Bayern geht es jetzt dann nach Norwegen zu Vålerenga und dann nochmal zum SC Freiburg im DFB-Pokal. Da wird es dann nicht mit Unentschieden enden, zumindest spätestens nach dem Elfmeterschießen. Sind wir mal gespannt, ob sie da vielleicht ein bisschen was wieder gut machen können, was sie in der Liga nicht geschafft haben. Und damit kommen wir dann zu dem Team, das den Bayern den 2. Platz schon mal geklaut hat, nämlich Eintracht Frankfurt. Und wenn ihr von diesem Spiel eine Szene gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann nehme ich mal an, war es die zum 1:0 geführt hat. Denn dieser Szene kam man kaum aus. Das lag aber auch daran, dass ehrlicherweise die erste Hälfte jetzt nicht so reich gespickt war an Highlights, würde ich es mal formulieren. Aber dann kommt die 51. Minute. Und in dieser 51. Minute fängt Laura Dick einen Ball noch vor der Torauslinie ab und sie rollt ihn zu Marta Kasaja. Und die nimmt den Ball in die Hand, weil sie dachte, es gibt Abstoß. Aber da Laura Dick ja den Ball im Spiel gehalten hatte, war das ein Handspiel. Und Franziska Wildfeuer entscheidet direkt auf Strafstoß. Sarah Dorsun trifft an und verwandelt zum 1:0. Das ist der Auftakt in eine viel ereignisreichere zweite Hälfte. Es gibt noch Chancen, also Anjomi rutscht knapp an der Hereingabe von Reuteler vorbei. Hickesberger vergibt 2 gute Chancen. Gräwe scheitert an Dick, genauso wie Freigang. Und hinten raus in der insgesamt dann am Ende 6-minütigen Nachspielzeit drückt auch die TSG aufs gegnerische Tor. Kaseja schießt auch einmal noch drüber. Aber am Ende, Ria, bleibt es bei diesem einen kuriosen Treffer, der das Ganze noch bitterer natürlich aus Sicht der Hoffenheimerinnen macht, für die es wirklich eine gebrauchte Saison ist. Also diese Diagnose kann man jetzt eindeutig festhalten. War es denn ein verdienter Sieg von Eintracht Frankfurt, jetzt unabhängig vom Zustandekommen des Sieges?
Verdient, ja. Also die Statistiken, gerade auch in den Zweikämpfen, ich glaube auch im Ballbesitz, ich habe es jetzt gerade nicht mehr da, sind schon eindeutig auf Frankfurter Seite. Sie haben das Spiel größtenteils auch gestaltet, bis auf ein paar Situationen von Hoffenheim dann auch. Ja, genau, 57% Ballbesitz auf Frankfurts Seite. Ja, aber ich fand das Spiel wahnsinnig frustrierend zu schauen. Also ich fand es richtig anstrengend. Mhm. Es hat sich halt, wie eigentlich jedes Mal, wenn Hoffenheim auf Frankfurt trifft, es fühlt sich an wie ein Finale oder so ein Knockout-Spiel irgendwie. Also gerade in der ersten Halbzeit, in der ersten Hälfte, das war eigentlich Zweikampf nach Zweikampf, der Ball ist gefühlt gar nicht irgendwie mal ins Rollen gekommen. Es war ständig irgendwie ein Fight. Ich fand es auch lustig, als ich vorhin nochmal die Highlights geschaut habe. und der Clip ging los, Anpfiff erste Hälfte, Abpfiff erste Hälfte. Also wie du sagst, es gab in der ersten Hälfte wirklich nicht wirklich irgendwas, irgendwas Großinteressantes, auch wenn beide Teams auch schon zu Abschüssen gekommen sind. Oder auch gerade dieser Fight zwischen Selina Cerci und Sarah Dorsun, der sich die ganze Zeit da so ein bisschen durchgezogen hat. Das kam schon ab und zu mal vor, aber es war wirklich, also, oh, ich war genervt. Und dann kommt dieses Handspiel. Zugegebenermaßen, ich bin in dem Moment gerade zum Bus gerannt. Ich habe gespürt, wie meine Uhr vibriert. Dann kam ich an der Bushaltestelle an und sehe, Sarah Dorsun 0-1. War bestimmt eine Ecke, dann irgendwie, ja, sie macht nach der Ecke rein oder irgendwie einen zweiten Ball. Ja, dann schalte ich ein und sehe so, ja, okay, war nicht so. Und ich war so wütend, dass dieses Tor so passiert ist. Also ja, für alle, die es auch nicht wissen, ich halte es natürlich mit der Eintracht. Deshalb bin ich da emotional schon mehr drin. Aber ja, naja, 3 Punkte, was soll's.
Ja, ich finde, also dieses Spiel war schon interessant. Ich würde schon auch sagen, dass Eintracht Frankfurt die größeren Chancen hatte. Im Grunde muss eigentlich irgendwann das 2-0 fallen. Also Anyomi hatte da ein bisschen einen unglücklichen Tag, würde ich mal sagen. Freigang dafür fantastisch. Nur im Verwerten ihrer eigenen Chancen, nicht ganz so gut wie im Vorbereiten der Chancen der anderen. Ansonsten wäre es eben deutlicher geworden. Aber trotzdem hat die Eintracht auch wirklich zu knabbern gehabt an Hoffenheim. In der ersten Hälfte, du hast das Zweikampfbedrohte angesprochen, aber auch da war Hoffenheim irre diszipliniert. Sie sind ja nicht hoch angelaufen, sondern sie haben das, daher kommt, glaube ich, auch der Ballbesitz für Eintracht Frankfurt. Sie haben eigentlich in der eigenen Hälfte mehr oder weniger auf Frankfurt gewartet und haben vor allem versucht, die Stärken Frankfurts zu nehmen. Also sprich, lass sie nicht so gut hinter die Kette kommen, gib ihnen nicht das Tempo und bleib im Zweifel dran, wenn eine Spielerin in den Zwischenlinienraum reingeht. Und das hat wirklich so gut funktioniert, dass es fast, für mich war es fast wieder so ein bisschen Vintage Eintracht Frankfurt, so wie es in der letzten Saison in manchen Spielen war. Sie tun sich dann einfach irre schwer, Chancen herauszuspielen und hatten, das muss man auch sagen, in der ersten Hälfte auch das Glück, dass Elisa Sens für ein sehr hartes Foul nicht mal gelb gesehen hat. Es muss nicht unbedingt rot sein, aber da hätte man zumindest drüber reden können. Es war definitiv keine Absicht, aber das hätte zumindest schon in den Highlight-Clip noch reingehört in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte, als dann die Chancen für Eintracht Frankfurt kamen, hast du auch genau gesehen, was quasi das im Spiel war von Hoffenheim, was sich verändern musste, dass die Eintracht ein bisschen Luft zum Atmen bekommt offensiv. Nämlich, sie sind weiter rausgerückt. Sie mussten eben nach 0-1 Rückstand. Also dieser Treffer, der eben so kurios zustande kam, der war wirklich das, was dieses ganze Spiel zum Kippen gebracht hat, war dann für alle neutralen Beobachtenden und für alle Eintracht Frankfurt-Fans ganz wunderbar, weil dann ist nämlich auch mal was passiert auf beiden Seiten. Aber das lag halt vor allem daran, weil Hoffenheim dann aus seiner Ordnung raus musste, eben versuchen musste selbst, dann haben sie selber gerne mal den langen Ball gespielt, waren da dann auch gar nicht so schlecht, also hatten ja auch ihre Chancen, aber vor allem hatte Eintracht Frankfurt dann die Tiefe, in die man reinspielen konnte und da spielt, also zweimal spielt der Freigang einfach einen absoluten fantastischen Pass, der zu einer großen Chance führt und da hat sich dann Eintracht Frankfurt so ein bisschen freigespielt. Jetzt kann man sagen, nur 1-0 gewonnen und das ja nach diesem kuriosen Tor. Man könnte jetzt aber auch sagen, meine Güte, was ist das für eine Abwehr? Schon wieder kein Gegentor kassiert. Insgesamt steht da die Eintracht nach 10 Spielen jetzt bei 5 Gegentoren. Wie würdest du denn auf die defensive Leistung der SGE blicken?
Ja, in dieser Saison noch mal stabiler als in letzter Saison. Also in der vergangenen Saison war es ja dann auch oft so, dass irgendwie doch mal ja was durchgerutscht ist, dass sie doch nicht so eng standen zum Teil, weil sie aber auch anders noch aufgestellt waren. Also diese Saison spielen sie ja oft mit so einer Doppelsechs aus Greve und Sens, was es halt noch mal ein bisschen also möglich macht, hinten ein bisschen kompakter zu stehen. Ich finde Dorsun gerade diese Saison noch mal so viel beeindruckender, obwohl ich letzte Saison schon extrem beeindruckt war davon, wie sie Bälle abläuft, wie sie den perfekten Moment für Gretchen erwischt. Das ist einfach eine Bank da hinten. Und gerade dann auch im Zusammenspiel mit Klein Herne, das macht einfach extrem viel Spaß, das zu sehen, auch die defensive Arbeit da. Und Stina Johannes, ist dann im Endeffekt auch einfach die, wenn es dann vorne in der Defensive irgendwie doch nicht, wenn mal was durchrutscht, dann ist sie auch meistens da. Und das ist was auf jeden Fall im Endeffekt dann auch entscheiden kann über die Meisterschaft oder nicht, denke ich mal.
Ja, und Timing. Also bei den wenigen Pässen hinter die Kette, sehr oft stand die Eintracht im Abseits, muss man sagen, in diesem Spiel, auch wenn es jetzt nochmal ein offensiver Aspekt ist. Aber wie würdest du denn dann die Situation bei Hoffenheim einschätzen? Also es war jetzt die dritte Niederlage in Folge. Die Gegnerinnen waren mit Leipzig, Wolfsburg und Frankfurt natürlich auch die einer gewissen Güteklasse, aber insgesamt sind es jetzt 11 Punkte Rückstand auf Rang 3. Also Hoffenheim kann sich das spätestens jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger abschminken, dass man da irgendwie noch reinrutschen wird, zumindest wenn man sich anguckt, dass es ja sogar 4 Teams sind, die 23 oder mehr Punkte haben. Über Leverkusen werden wir später noch sprechen. Also wie blickst du aus Sicht der TSG auf diese Partie?
Oh, also sie sind schon ganz anders aufgelaufen als in den vergangenen paar Partien. Da hat defensiv schon deutlich mehr gut gestimmt. Ich bin kein Fan davon, wie diese Saison da gespielt wird. Also auch von der Spielidee her, das funktioniert offensichtlich nicht. Was eigentlich Quatsch ist bei dieser individuellen Qualität, die man auch hat. Gerade wenn man auch sieht, die haben sich mit am besten, also was die Quantitative angeht, verstärkt. Aber es sind halt auch so Namen wie Selina Cechi. Das sind Spielerinnen, die man besser einsetzen können muss, im Endeffekt. Und in der Defensive hat sich ja wenig verändert, aber Linda halt nicht mehr da. Und ja, generell stehen sie in dieser Saison einfach viel zu offen hinten. Also ich verstehe den Aspekt, dass man mit eigentlich Offensivspielerinnen auf den Außenverteidigerinnenpositionen da mehr Speed nach vorne irgendwie reinbringen kann, aber es fruchtet ja nicht. Also im Endeffekt stehen sie einfach gerade viel zu offen. Die Defensive ist, ist das, was bisher das Genick gebrochen hat. Und wenn man sieht, jetzt in der vergangenen Saison nach Spieltag 10 standen sie halt auf Platz 4 direkt hinter der Eintracht mit 17 Punkten. Das sind Welten und ein Torverhältnis von 10, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht so ganz.
Also ich glaube, ich würde bei deiner Gesamtbewertung mitgehen. Ich glaube allerdings, dass man für dieses Spiel sagen muss, also gerade dieses, dass man eben zu viele Gegentore kassiert und so weiter und so fort, das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass man eben diese defensiv sehr gute erste Hälfte gespielt hat, wo du eben auch gesehen hast, deutlich abwartender. Ich meine, wie oft Hickesberger angelaufen ist, aber nicht mit dem Ziel, den Ball zu gewinnen, sondern um einen Passweg zuzulaufen. Ich fand auch, dass sie insgesamt wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, auch offensiv dann. Aber es war ganz eindeutig der Versuch zu sehen, eben diese defensive Stabilität hinzubekommen. Und auf der einen Seite kann man dann natürlich sagen, dass das nicht gelungen ist. Auf der anderen Seite kann ich mich nicht ganz davon lösen, wie das 0:1 kassiert ist. Ist jetzt so ein bisschen, jetzt immer im hätte, wäre, könnte Land. Das hilft uns allen nicht weiter. Aber defensiv, glaube ich, war dieser Ansatz, hat zumindest gegen die Eintracht gut funktioniert. Und offensiv finde ich aber auch, dass Hoffenheim, ich glaube, sie wissen eigentlich nicht, wie sie offensiv am liebsten spielen wollen. Also dieser Mix aus 4-3-3, 4-2-3-1, 4-2-2-2, was sie jetzt alles schon in dieser Saison gespielt haben und zum Teil auch innerhalb von Spielen. Das sind jetzt erstmal nur Zahlen und hat nichts zu bedeuten, aber dahinter steht auch, mal spielen sie viele lange Pässe und gehen auf den zweiten Ball, mal spielen sie jeden Ball hinter die Kette und versuchen direkt in die Geschwindigkeit reinkommen, mal spielen sie ins Zentrum rein, es gab mal ein Spiel, da haben sie original wie Brighton aufgebaut, 2-4-4, aber leider ist jeder Pass von Laura Dick ins Seiten ausgegangen oder fast jeder Pass, seitdem machen sie es nicht mehr. Also was ich damit sagen will ist, die TSG probiert immer noch sehr viel rum. Und wenn ich jetzt nur unter diesem Aspekt auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt gucke, dann muss ich sagen, defensiv hat das funktioniert, wird aber ehrlicherweise gegen viele andere Gegner nicht helfen, denn da wird die TSG den Ball haben und muss einen tieferen Block bespielen. Und offensiv bin ich immer noch hin und her gerissen, weil es gibt immer gute Momente. Mehmet hat immer eine gute Aktion, Chachi hat sich enorm reingeworfen, ohne jetzt so das ganz große Abschlussglück zu haben. Die besten Chancen hatte vielleicht noch Hickesberger, die ein gutes Spiel gemacht hat, aber es folgt keiner Systematik und wenn sie kein Tor nach Standard machen, dann fallen auch manchmal gar nicht so viele Tore auf Seiten der TSG und das, da bin ich, also ich habe euch ja im Chat schon geschrieben, mich haben einige Sachen so ein bisschen ratlos zurückgelassen, Hoffenheim gehört mit dazu, nicht nur an diesem Spieltag, aber ich checke immer noch nicht so ganz, wie will man eigentlich jetzt offensiv eigentlich spielen, was wäre eigentlich der ideale, ja, der ideale Spielzug oder die Art und Weise, wie der Fußball aussehen soll von Hoffenheim, das ist für mich immer noch so eine Chimäre. Ja, aber gut, wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr klären bis zur Winterpause, haha. Naja, für Hoffenheim, die bei 12 Punkten stehen bleiben, geht es jetzt dann zum VfL Bochum und dann zu Jena, das sind die nächsten beiden Spiele für die TSG, beide auswärts, und Eintracht Frankfurt, das eben mit 23 Punkten auf Tabellenplatz 2 bleibt und die fabulöse Torbilanz von 32-5 hat, geht es jetzt dann an die alte Försterei, zu Union im DFB-Pokal logischerweise und dann folgt das Heimspiel gegen RB Leipzig. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Teams. Und dann fehlt natürlich noch der Tabellenführer und der kommt aus Wolfsburg. Wolfsburg empfing zu Hause die Turbine aus Potsdam und hat von Beginn an Chancen, aber auch Potsdam kommt einmal zu einem Konter, allerdings wird der so unsauber ausgespielt, dass der eigentlich nicht wirklich auf dem Chancenzettel landet. In der 26. Minute geht es dann allerdings los mit den Wolfsburger Toren. Ein Befreiungsschlag nach einer Kombination von Hut und Behrenstein landet am Arm von Vianten und Sina Diekmann zeigt auf den Punkt, es gibt einen Strafstoß und den tritt Latwein zum 1:0 in die Maschen. Und nur 6 Minuten später segelt eine Flanke von Behrenstein weit über den Strafraum hinweg. Pop wird von Kuznetsov leicht gehalten und fällt. Sie hätte den Ball kaum erreichen können, meiner Meinung nach. Sina Diekmann gibt erneut Strafstoß. Diesmal tritt Lynn Wilms an und verwandelt zum 2:0. Wolfsburg hat weiter Chancen, aber wenige große und es dauert bis zur 70. Minute, bis wieder etwas passiert und das wiederum ist sehr überraschend, denn ja, es ist soweit, wir können das erste Tor in dieser Erstligasaison von Turbine Potsdam bestaunen. In der 70. Minute schlägt Vianten einen Freistoß von kurz vor der Mittellinie in den Strafraum, Grosicka läuft noch in Richtung Ball, kommt aber nicht hin, Froms bleibt im Tor und der Ball springt über sie zum ersten Treffer von Potsdam ins Netz. Sah ungünstig aus, ist natürlich ein Torhüterinnenfehler. Vielleicht konnte auch das erste Potsdamer Tor nur so fallen. Und auf einmal steht es 1:2 und die Frage steht im Raum, gelingt hier vielleicht die Sensation? Erst nach 88. Minute ist klar, nee, dem ist nicht so. Ein langer Ball von Hendrich auf Sellner wird von ihr verlängert, auf Behrenstein, die frei durch ist. Sie steht vor Vanessa Fischer, ganz langsam, die aus dem Tor gekommen ist, aber nicht ins Tackling kommt. Behrenstein legt sich in der großen Ruhe den Ball an ihr vorbei und trifft dann gegen Fischer und Schmid, die ihr noch geholfen hatte, zum 3:1. Und erst dann, Miriam, ist dieses Spiel entschieden. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ich hatte es euch ja vorhin noch schon geschrieben. Es war interessant, Wolfsburg-Potsdam und Bayern-Jena zu sehen, weil es beides Spiele waren mit Meisterschaftskampf versus Tabellenkeller. Mhm. Beides Spiele mit einer ganz klaren Überlegenheit einer Mannschaft. Und trotzdem waren sie so unterschiedlich, meiner Meinung nach. Weil du hast zwar von ein paar Chancen von Wolfsburg geredet, ich tue mich schwer, ehrlicherweise, von wirklichen Chancen zu sprechen. Also ich finde, mag sein, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder als zu große Wolfsburg-Kritikerin betitelt, aber ich finde, das, ich weiß nie, wie die spielen wollen. Die haben so eine individuelle Qualität zum Teil auf dem Platz. Aber die machen, wenn ich jetzt vorhin bei Bayern gesagt habe, man kann sich nie darauf einstellen, wie sie spielen und sie sind variabel und flexibel, finde ich bei Wolfsburg, wenn die rausspielen, legen sie sich super früh auf eine Seite fest und dann spielen sie über diese Seite. Und wie oft muss oder soll entweder eine Endemann auf der einen Seite oder eine Brand auf der anderen Seite ins 1-gegen-1, wenn ich zentraler Mittelfeldspieler bei Wolfsburg wäre, da muss ich leider noch meine Lena Oberdorf erwähnen, die meiner Meinung nach sowas Ähnliches gesagt hat, wie in München wurden ihr aufgezeigt, was sie auch noch für Qualitäten mit dem Ball haben kann oder irgend sowas. So in die, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber irgendwie sowas in die Richtung hat sie, glaube ich, gesagt. Und ich finde, das beschreibt es ganz gut, weil die zentralen Mittelfeldspieler in Wolfsburg haben so wenig Aktionen mit Ball, weil nur über außen gespielt wird. Mir fehlt da komplett irgendwie mal, dass mal über die Mitte die Seite gewechselt wird oder über die Mitte die Stürmer angespielt werden. Potsdam hat es meiner Meinung nach auch extrem verteidigt, hat aber auch im Vergleich zu dem, was ich über Jena vorhin gesagt habe, überhaupt nicht versucht, Fußball zu spielen. Also sie haben sich komplett aufs Verteidigen beschränkt und haben Limani war es am Anfang einfach vorne stehen lassen als Einziger und haben irgendwie so viel Erfolg, Bälle nach vorne geschlagen und mal geguckt, was passiert. Aber verteidigt haben sie es ganz konsequent, das muss man ihnen schon lassen. Es war aber halt auch relativ einfach, weil sie sich dann zum Teil halt gedoppelt haben auf außen und dann schickst du eine Brand da jedes Mal ins 1-gegen-2. Das ist mir ehrlicherweise von Wolfsburg, immer wenn ich sie sehe, ein bisschen zu wenig, weil es irgendwie immer so ausrechenbar ist, was sie da spielen. Und dass dann die beiden Tore, die sie dann in der ersten Halbzeit machen, nach Elfmeterfallen, die ich beide nicht zu 100% sagen kann, ob sie wirklich welche waren. Also ich habe keine, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe bei dem Handspiel keine Sequenz, ich weiß gar nicht, wer es kommentiert hat bei der Zone, aber derjenige hat auch ständig gesagt, er würde gerne nochmal eine Einstellung sehen, die wirklich belegt, dass der Ball an der Hand war. Ich will das nicht bestreiten, mag sein, dass es so war, ich habe es nur nirgendwo gesehen. Egal wie, selbst wenn der Ball an der Hand war, war es eine super unglückliche Aktion von Potsdam. Also sie verteidigen eigentlich wieder gut, wollen den Ball klären und schießen total unglücklich ihre eigene Spielerin gegen den Arm aus 3 Meter Entfernung bei einem Klärungsversuch. Da kann man, glaube ich, niemandem von denen wirklich einen Vorwurf machen. Und beim zweiten muss ich sagen, das ist für mich keine. Also ich habe nicht mal wirklich ein Halten gesehen. Also Pop dreht sich meiner Meinung nach um, merkt, sie kommt nicht zum Ball und fällt hin. Und auch wenn das an Majestätsbeleidigung grenzt, und ich finde, also Pop hat eine überragende Qualität, aber ich glaube, die ist unbestritten, über die brauchen wir nicht diskutieren. Aber die fällt mir viel zu viel in jedem Spiel. Und jedes Mal dieses Kopfschütteln, als wäre das eine Frechheit, gegen sie überhaupt in den Zweikampf zu gehen, das ist, finde ich, teilweise ein bisschen anstrengend. Und die kriegt es halt auch jedes Mal gepfiffen. Also ich glaube, es gibt keine Aktion, wo sie hinfällt und keinen Freistoß oder Elfmeter in dem Fall dafür kriegt. Das ärgert mich dann manchmal ein bisschen, muss ich sagen. Die Elfmeter, vor allem der erste von Latwein, war dann so total souverän geschossen. Muss man auch mal sagen. Den hat sie extrem souverän gemacht. Auch der von Wilms. Bin kein Fan von Elfmetern in die Mitte, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber sie hat ihn reingemacht. Das ist alles, was zählt. Der Sieg für Wolfsburg völlig berechtigt, völlig verdient. Sie hatten, ich weiß nicht, wie viel Prozent Ballbesitz, ich habe mir keine Statistiken angeguckt, aber allein vom Spiel, von der Spielbeobachtung würde ich eine sehr, sehr hohe Zahl mal in den Raum werfen, weil ich, also 71. Potsdam hat ja gar nichts mit dem Ball. Das Einzige, also Potsdam hat dann versucht, ein bisschen was zu machen, als es plötzlich 2-1 stand. Ja. Dann haben sie irgendwie nochmal gedacht, jetzt können wir vielleicht doch nochmal versuchen, Fußball zu spielen, weil jetzt haben wir hier gar nichts mehr zu verlieren. Aber ja, der Sieg war verdient, aber wenn ich die Spielanlage von Wolfsburg sehe, ist mir das immer ein bisschen zu wenig.
Also eigentlich, ich hätte dir, glaube ich, an 7 von 10 Spieltagen hätte ich dir total zugestimmt. Ich fand es ausgerechnet in dem Spiel schon besser, aber das kann auch daran liegen, dass ich wahrscheinlich mehr Wolfsburg-Spiele in der Saison gesehen habe. Und also, was du sagst mit auf einen Flügel festlegen, sehr früh und vor allem nur über den Flügel spielen und die Mittelfeldspielerinnen werden nicht so wirklich richtig eingebunden. Das Problem hat Wolfsburg manchmal. Manchmal schaffen sie es auch total gut, dass da Brand, Hut, Pop in diesen Zwischenraum reinziehen und dann alle mal so im Zehnerraum auftauchen und angespielt werden. Aber ganz oft ist es wirklich Spiele in raus auf den Flügel und dann 1 gegen 1 und dann gib ihm. Was mir aber in dem Spiel eigentlich ganz gut gefallen hat, war die Art und Weise, wie man Lynn Wilms eingebunden hat. Weil sie haben im Dreieraufbau gespielt und sie wurden ja auch nicht angelaufen. Also Potsdam hat ja im 5-3-2 gewartet und eigentlich war es auch oft ein 5-4-1. Du hast ja gesagt, es war vor allem Limani, die vorne stand. Und deswegen, wenn du bereit bist, deine Innenverteidigerin, und dazu solltest du, glaube ich, bereit sein, gegen Potsdam in ein 1-1 zu schicken, dann kannst du da eben nach vorne schieben. Und da hat mir Lynn Wilms wirklich sehr gut gefallen, die ja auch bis in den Zehnerraum vorgeschoben hat. Und zwar nicht nur mit Ball am Fuß, das sieht man ja häufiger, sondern auch ohne Ball am Fuß, sodass sie dann anspielbar war. Vom Flügel aus. Brandt spielt auf einmal auf Wilms und die schießt aus 18 Metern, wird dann, glaube ich, gehalten von Fischer oder geht knapp vorbei. Man denkt sich, wo kommt denn die eigentlich her? Und 3 Minuten später steht sie wieder im Raum und sie steht wieder in diesem Raum. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil genau dieser Raum ist manchmal auch unbesetzt bei Wolfsburg, weil die so, also sie spielen viel über Flanken und dann sind die alle so strafraumgeil. Das heißt, die gehen alle tief und dann ist manchmal dieser Rückraum komplett frei. Und sogar eine Lena Lattwand steht manchmal am ersten Pfosten und man denkt sich so, ja, also da kann schon eine von deinen Mitspielerinnen stehen, du könntest eigentlich hinten warten auf den abprallenden Ball, den es nämlich auch häufig genug gibt. Aber ich fand das in diesem Spiel eigentlich besser vom VfL und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich jetzt auf Grundlage der Ergebnisse finde, vielleicht muss man auch anerkennen, dass Wolfsburg durchzieht. Und ja, das ist nicht ganz so schön und spektakulär wie Eintracht Frankfurt und es ist auch nicht so flüssig wie an den besseren Tagen von Bayern. Also finde ich, sind sie bei beiden einfach hinten dran. Aber die haben diese krasse Selbstgewissheit und ja, die Tore fallen, wie sie fallen, das stimmt schon. Ich finde auch, beide Strafstöße hätte es meiner Meinung nach beide nicht geben sollen. Aber trotzdem hätte ich keinen Zweifel daran gehabt, dass Wolfsburg dieses Spiel gewinnt, weil die einfach so von sich selbst überzeugt sind. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nach dem 1-2 nicht gedacht, dass da noch was passiert, weil Potsdam hatte ja irgendwie nur 2 Schüsse und 1,5 Chancen, wenn man irgendwie, da muss man schon aufrunden, fast schon ein bisschen. Und diese Selbstüberzeugung, die dann eben Wolfsburg hat, dass sie eben immer wieder, sie ziehen ihren Stiefel einfach durch und das reicht ja auch. Und kann man das nicht auch als Qualität sehen?
Klar, ich meine, am Ende sind sie aktuell Tabellenführer, also ist nicht wegzudiskutieren, ne, dass der Erfolg momentan ihnen irgendwie recht gibt. Lynn Wilms muss ich dir tatsächlich recht geben. Ich habe sie auch schon häufiger kritisiert oder immer, wenn ich mal Wolfsburg sehe, wenn sie angelaufen wird, was sie an dem Spieltag jetzt nicht wurde, finde ich, hat sie oft Probleme. Dann ist sie, finde ich, ich weiß nicht, inwiefern sie es, also sie hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen gemacht, aber sie war lange da immer so ein bisschen der Unsicherheitsfaktor, wenn man hinten versucht hat, rauszuspielen und sie wurde angelaufen. Wurde sie jetzt nicht. Und die Wege, die sie da gemacht hat, muss ich dir recht geben, die haben mir gut gefallen. Und ich finde, man hat ihr einfach angemerkt, dass sie richtig Bock hat. Das, ich finde, bei der hat man einfach, das hat einfach Spaß gemacht, ihr zuzugucken. Aber ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich habe das tatsächlich eher bei den Bayern, diese krasse Selbstgewissheit und dieses, ja, wir mal gucken, wie wir hier spielen und wir lassen den Ball mal ein bisschen laufen und wechseln immer wieder die Seite, bringen den Gegner ins Laufen und irgendwann geht die Lücke schon auf, wir werden unsere Tore schon machen. Ich habe das bei Wolfsburg tatsächlich eher nicht, weil die immer wieder irgendwie in diesen 1-gegen-1 oder 1-gegen-2 Situationen auf den Außen dann doch hängen bleiben. Als ich das Spiel gesehen habe, mir ging es gar nicht so, dass ich dachte, klar, so eine Pop oder so, die ist schon so eine, die, glaube ich, immer dasteht und weiß, pff, wenn der Ball einmal kommt und ich meine Birne dahin halt, dann fällt ihr eh noch ein Tor. Ja? Mhm. Aber ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal irgendwann über Wolfsburg. ich bin gespannt, was da auch passiert, wenn dann zum Beispiel gerade eine Pop irgendwann mal weg ist, weil die natürlich was ausstrahlt auf dem Platz, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das hat ja auch einen Grund, dass die Schiedsrichter ihr vielleicht ein bisschen mehr pfeifen als jemand anderem. Ja, die hat natürlich diese, weiß ich nicht, nennen wir es Aura, nennen wir es Ausstrahlung, egal wie, die hat sie natürlich. Und ich bin aber mal gespannt, wenn sie mal weg ist, wie das dann in Wolfsburg da auch weitergeht, ob sie das ersetzen können, weil ich finde, das gerade bei einigen Spielerinnen sehe ich das aktuell noch nicht, dass diese Selbstsicherheit da ist. Nehmen wir mal eine Jule Brandt zum Beispiel, der sehe ich das noch nicht an. Die hat unfassbare Qualitäten, ja. Aber ich finde, wie gesagt, es war absolut verdient. Sie hatten viel mehr Spielanteile, aber letztlich kam für mich aus den Spielanteilen zu wenig deutliche Torgefahr. Das war immer so ein bisschen, ja, okay, ihr habt klar mehr den Ball und mehr vom Spiel. Und es hat auch, ich habe auch nie wirklich gezweifelt, dass sie dieses Spiel gewinnen, weil, wie gesagt, Potsdam wollte ja auch gar nicht. Haben es ja nicht mal versucht die ganze Zeit. Aber ich finde es schon bezeichnend, dass dann die beiden Tore, die das Spiel eigentlich entscheiden im ersten Moment, ich meine, das 2-1 war dann natürlich auch ein absoluter Glückstreffer und ein riesen Torwartfehler, der darf eigentlich auch nicht fallen, das ist ja nicht mal eine Torchance, also Potsdam hat ein Tor gemacht, ohne zu wissen, wie. Dementsprechend, die beiden Tore, die dir das Spiel eigentlich gewinnen, machst du aus 2 Elfmetern und das finde ich schon bezeichnend. Meiner Meinung nach. Ich finde, sich dann darauf zu verlassen, dass dann irgendwie doch mal eine Pop richtig steht und das Ding reinköpft, ist irgendwie ein bisschen wenig.
Ja, das kann man schon so sehen. Gleichzeitig hast du aber auch zum Beispiel eine Bernstein, die auch wirklich in einer guten Form ist und finde ich besser spielt, als man es erwarten konnte, zumindest besser, als ich es erwartet habe. Ja, ich verstehe deine Punkte und da ist schon was dran. Der Schuss von Vianten zum 1-2 hatte einen Expected Goals Wert von 0,03 und einen Post-Shot Expected Goals Wert. Also quasi, es wird nur bewertet, wie er dann eigentlich aufs Tor kommt, von 0,02. Also der hat sogar abgenommen, dieser Wert. Das habe ich auch ganz selten mal gesehen bei einem Schuss, der aufs Tor geht. Also ja, klarer Torwartfehler.
Ja, das war ein komisches Verhalten von Merle Frohm. Sie ist sich, glaube ich, nicht ganz sicher, ob sie hingeht und dann sieht sie aber diese loslaufende Stürmerin, die aber eigentlich noch total weit weg war vom Ball. Also die war ja nicht mal wirklich eine Gefahr.
Sie hat es einfach falsch eingeschätzt. Ja.
Genau. Und dann geht Frohms diese 2 Schritte nach vorne, aber nicht weit genug. Und dann steht sie so, dass sie den Aufsetzer nicht mehr kriegt. Und er einfach, also das darf ihr nicht passieren. Das weiß sie aber, glaube ich, selbst. Also
das denke ich auch.
Aber das, wenn du halt auch, das ist natürlich auch wieder so die Frage, wenn du halt vorher 70 Minuten eigentlich nur da rumstandest, ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen undankbar, aber nichtsdestotrotz weiß sie als ehemalige Nationaltorhüterin, dass sie den halten muss, glaube ich. Also, den muss sie ja nicht mehr halten, dass sie den fangen muss.
Sie muss eigentlich nur da sein. Ist einfach nur in der Nähe des Balls und der geht nicht rein.
Ja.
Noch ein Wort zu Potsdam. Also wir müssen jetzt nicht wieder die historische Dimension aufmachen und an vergangene Duelle zwischen Wolfsburg und Potsdam erinnern. Aber muss man sagen, dass die mit einer Tordifferenz von -2 aus diesem Spiel rausgehen, dass das dann schon fast das Optimum war, was sie erreichen konnten? Oder müssen wir da kritischer sein, dass sie im Grunde ja wirklich auf Offensive verzichtet haben, mehr oder weniger?
Ach, ich glaube, dass es das Spiel ganz gut wiedergibt. Also es hätte vielleicht auch einfach bei einem 2-0 bleiben können und dann hätte es das Spiel eigentlich ziemlich gut wiedergegeben. Wolfsburg hatte mehr vom Spiel, hat sich aber zu wenig nach vorne erarbeitet, aber hat verdient gewonnen. Und Potsdam hat, finde ich, das, was sie verteidigen konnten, auch relativ aufopferungsvoll und konsequent wegverteidigt hinten. Mhm. Aber nach vorne ging da gar nichts. Also das eine Tor von denen, haben wir gerade drüber gesprochen. Und dass dann Wolfsburg hinten raus noch das 3-1 macht, ist dann auch irgendwie wieder die Qualität der Einzelspieler. Weil sich eine Bernstein, wie du es vorhin gesagt hast, dann auch gegen Verteidigerin und Torhüterin durchsetzt, auch im 1-2 und so einfach da einmal konsequent zu Ende spielt. Aber auch das Tor war halt wieder nicht rausgespielt, ne? Also es war einmal mit dem Kopf verlängert von Sellner, aber ansonsten war es irgendwie ein langer Ball. Der Erfolg gibt Wolfsburg recht, sie haben es verdient gewonnen. Potsdam hat alles in der Defensive alles versucht, was sie versuchen konnten und komplett auf die Offensive dafür verzichtet. Aber ich bin kein Fan von dem Fußball von Wolfsburg, falls das noch nicht rübergekommen ist.
Du, ich verstehe das. Ich habe oft genug auch schon hier Wolfsburg kritisiert. Aber gut, 25 Punkte nach 10 Spielen bedeutet eben 2 Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt und auf den FC Bayern. Für Wolfsburg geht es dann, man hat ja bei Galatasaray mit 5:0 gewonnen in der Champions League auswärts, geht es jetzt ins Heimspiel gegen Galatasaray, bevor man dann im DFB-Pokal bei Mainz 05 spielen wird. Potsdam wiederum hat jetzt zwar immerhin ein Tor erzielt, aber immerhin immer noch nur einen Punkt, so ist es korrekt. Man spielt jetzt dann in Leverkusen im DFB-Pokal und dann kommt ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel, und zwar das Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Und das ist ja genau das Team, das nur einen Punkt vor der Turbine aus Potsdam liegt. Also das wird nochmal sehr spannend werden. Und spannend war auch zwischenzeitlich zumindest das Spiel zwischen Freiburg und der SGS Essen. Zum einen hatten wir eine sehr schöne Kulisse, da waren viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und wir hatten auch einige Aktionen, die aber zuerst noch nicht zu Toren geführt haben. Also Borggräfe pariert schon nach 3 Minuten im 1-gegen-1 mit Rieke und nach 6 Minuten gegen Kowalski. In der 12. Minute trifft Jacqueline Meisser nach Ecke nur die Latte. Dann steht auf einmal Martinez allein vor Winkler, kommt aber nicht an ihr vorbei. Pucks köpft eine Ecke knapp am Tor vorbei. Kempel steht wenig später nach einer fantastischen Kombination frei im Strafraum, schießt aber viel zu harmlos. Pucks verhindert gerade noch einen Konter von Kempel und das ist nur die erste Hälfte. In der zweiten Hälfte beruhigt sich das Ganze so ein bisschen. Es passiert insgesamt weniger. Kempel köpft einmal über das Tor, dann pariert Winkler super gegen sie und in der 78. Minute fällt dann aber der eine Treffer, der dieses Spiel entscheidet. Karl spielt sich wunderbar mit Fabian über den linken Flügel bis an die Grundlinie und von dort legt sie flach auf Tessa Blumenberg, die am 5-Meter-Raum komplett frei einschiebt zum 1:0. Vorher hatte die eingewechselte Potzi in ihrem Rücken, ja, ihren Rücken einfach nicht im Blick und deswegen konnten sich die beiden da eben über den linken Flügel nach vorne spielen und den eigentlichen Fehler macht dann aber vielleicht sogar Sterner, die auf Fabian rausrückt und so den Flügel komplett öffnet. Also das war gut gemacht von Freiburg, aber ich sag mal so, in der Analyse aus Sicht der Essenerinnen gibt es da auch ein bisschen was, was man dann ins Training mitnehmen kann und sagen kann, so wollen wir es vielleicht in Zukunft nicht machen. Dann verletzt sich noch Rieke und muss ausgewechselt werden. In der 93. Minute kommt Elmasi nochmal zu Kopfball und Schuss nach Ecke. Aber das war's dann. Ojukwu vergibt noch eine Chance, aber Ria am Ende gewinnt der SC Freiburg mit 1:0. Und das passt ja auch zu dieser Saison. Alles, was knapp ist, fällt irgendwie auf Seiten des SC runter. Und alles, was knapp ist aus Essener Sicht, das wird auch einfach zu keinen Punkten für Essen. Also jetzt nach 4 Spielen, also aus den letzten 4 Spielen, einen Punkt geholt. Es ist eine seltsame Saison für die SGSS. Fang mal mit dem Team an, was bei dir mehr Eindruck hinterlassen hat. Wie haben sie dir denn gefallen?
Ja, also ich bin irgendwie mit anderen Erwartungen ins Spiel reingegangen. Ich dachte, ja, wir sehen vielleicht mehr Tore, keine Ahnung. Ja, aber es war das 3. 1:0 in Folge zwischen den beiden Teams. Fun Fact, als ich das letzte Mal hier war, haben wir auch 2 gleiche Begegnungen sogar gehabt. Ach. TSG gegen Frankfurt. Stimmt. Und Freiburg gegen Essen. Auch jeweils das Heimteam stimmt. Und da ging es 0:1 für die SGS aus. Ja, die sind einfach sehr auf Augenhöhe. Generell, ja, es gab schon irgendwie viele Chancen, aber es war dann zu wuselig irgendwie, also nicht so ganz, ja, koordiniert oft. Ja, die ersten 15 Minuten, also wie du gesagt hast, war auf jeden Fall Essen ganz klar irgendwie in der Kontrolle. Da dachte ich schon, oh, okay, vielleicht schaffen sie es heute mal endlich irgendwie. Das ist nämlich, also, ja, ist ja die Saison bisher komplett anders als in der letzten Saison. Andersrum bei Freiburg. Die gefallen mir richtig gut diese Saison. Also, ja, ich sag immer, die spielen diese Saison, wie sie sich's letzte Saison vorgenommen haben. Ja, gefällt mir gut. Ansonsten, eigentlich geht das Spiel bis auf das Gegentor Andi Essener Defensive für mich. Man merkt, dass Lena Ostermeier wieder da ist, hat jetzt das erste Mal auch wieder komplett durchgespielt. Dass sonst in den Zweikämpfen auch Essen deutlich, deutlich stärker. Gerade Purcella und Fürst haben extrem viel gearbeitet. Purcella viel gelaufen, wie immer. Aber offensiv fehlt es halt einfach bei Essen in der Saison total. Also das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zur vergangenen Saison. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann es mir nicht erklären, um ehrlich zu sein. Vielleicht hast du irgendwie eine Idee oder du, Miriam. Keine Ahnung.
Also grundsätzlich kommt da eine Formschwäche, finde ich, schon zu tragen. Also weder Kowalski noch Ramona Meyer noch Lilly Pucella noch Lauretta Elmasi, die sind so wirklich auf dem Niveau, was sie in der Vorsaison hatten. In dem Spiel gegen Freiburg fand ich es aber total interessant, welche Dynamik diese Partie hatte, denn Essen startet sehr gut, aber wie hat Essen sich die Chancen herausgespielt, in Anführungszeichen, durch ein sehr hohes Pressing, und dann hat Freiburg Fehler gemacht, das haben wir auch schon häufiger von Freiburg gesehen, und als sich Freiburg dann das erste Mal da durchspielt, steht direkt Martinez allein vor Sophia Winkler, also da hast du direkt gesehen, welche Gefahr darin besteht, und dann hat ja Essen auch tiefer gespielt, haben es dann auch sehr weiträumig verteidigt. Also ich fand, dass gerade Meißner und Pucks, die sind weit auf den Flügel rausgegangen, aber sie haben aufeinander Acht gegeben. Also da gab es dann selten große Lücken. Deswegen war das auch gut. Und Ostermeier hast du ja auch schon erwähnt, das hat definitiv auch eine Rolle gespielt. Und was aber, finde ich, in dieser Phase schon zu sehen war bei Essen, war, wenn sie dann so tief stehen, was sie gut gemacht haben, wo sie eigentlich relativ gut verteidigt haben, es gab nicht viele große Chancen für Freiburg, dann war aber der Weg zum gegnerischen Tor ellenlang. Und dafür fehlt ihnen aktuell, tja, vielleicht auch die Spielerin, die sauber genug in der Ballverarbeitung ist. Also das hört sich jetzt gerade hart an, aber es war in dem Spiel halt auch wieder zu sehen. Es gab so 2, 3, vielleicht sogar 4 oder 5 Situationen, aus denen hätte ein super guter Konter werden können. Aber immer war der erste oder der zweite Kontakt von einer Spielerin, und das ist sogar egal, wer damit gemeint war, war unsauber. Und so konnte Freiburg dann einen Fuß dazwischen halten. Dann gab es 2, 3 Mal so ein taktisches Foul, das die Freiburgerinnen da gezogen haben. Und da war quasi diese Chance dahin. Und gegen die tiefstehenden Freiburgerinnen haben sie es dann kaum geschafft, die Chancen herauszuspielen. Im Grunde haben sie immer gehofft, dass sie in der Ecke oder einen Freistoß von Kowalski bekommen. Das ist eigentlich so das Gefährlichste, was Essen gerade bringen kann. Und das, finde ich, ist so eine ganz seltsame Situation, weil du dann ja als Trainer gar nicht so richtig weißt, wo soll ich denn jetzt ansetzen? Also pressen wir jetzt immer hoch, weil wir es so am besten schaffen, zu Chancen kommen? Konzentrieren wir uns erstmal darauf, keine Gegentore zu fangen, weil eigentlich funktioniert das ja ganz gut, aber dann müssen wir unsere Konter besser ausspielen. Es ist echt eine schwierige Situation bei Essen. Und es gibt aber auch schon kleinere Dinge, die gut funktionieren. Also ich weiß nicht, wie du über Vanessa Fürst auf der 6 denkst, aber ich habe mir in dem Spiel mehrfach gedacht, dass ihre Stärken, die sie hat, und die paar Schwächen, die sie leider auch hat, ich finde, Geschwindigkeit ist da manchmal ein Thema und Stellungsspiel ist manchmal auch nicht so ganz perfekt gewesen, vor allem wenn sie als Außenverteidigerin auflaufen musste bei Essen, dass das auf der 6 viel weniger zum Tragen kommt. Und also mir hat sie da ganz gut gefallen, und das wäre ja eine gute Nachricht. Du hast Meißner, Pucks, Ostermeier, dann kannst du eine Vanessa Fürst auf die 6 davor stellen. Also das muss ja reichen für Punkte in der Bundesliga allein schon.
Ja, total. Ich finde auch, wenn Fürst auf der 6 spielt, gefällt es mir auch eigentlich jedes Mal sehr, sehr gut. Also die, ja, gewinnt häufig den Ball, ist da schon wichtig. Und ich glaube, wenn sie da die Chance hat, sich ein bisschen mehr einzuspielen und nicht so, also muss sie jetzt ja hoffentlich nicht mehr auf der Außenverteidigerin-Position, dann kann sich da hoffentlich schon noch was verändern.
Und bei Freiburg, da bin ich so ein bisschen wie Miriam bei Wolfsburg. Ich bin der ewige Freiburg-Nördler. Also ich erkenne schon an, dass Freiburg natürlich Dinge gut macht, und dieses Tor war wunderbar herausgespielt, und wenn Aileen Kempel eine ihrer vielen Chancen nutzt, dann sprechen wir hier auch über einen dann doch relativ souveränen Sieg, würde ich sagen, mit Ausnahme eben dieser Anfangsphase. Aber ehrlich gesagt, ich check so viele Dinge immer noch nicht bei Freiburg. Also einfach nur, weil ich es sehe und nicht weiß, was sie wollen. Also wie sollte denn zum Beispiel die Rollenverteilung zwischen Velde und Schasching sein? Schasching, manchmal war sie tief, manchmal war sie fast schon Innenverteidigerin, dann hat sie wieder hochgeschoben auf die Acht, also völlig wild. Insgesamt auch Campbell mit vielen guten Aktionen, aber auch eigentlich total glücklos, muss man sagen. Ich finde, dass Martinez eigentlich so ein klares Profil hat, um sie schon weiter im Zentrum einzusetzen und eben immer wieder in die Tiefe zu schicken. Und dafür wird sie aber relativ häufig auf dem Flügel angespielt, wo sie dann sich in Situationen wiederfindet, wo sie ihre Stärken gar nicht so ausspielen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Freiburg ein schlechtes Spiel gemacht hätte, das wäre total Quatsch. Aber ich check's ehrlich gesagt immer noch nicht. Also ich weiß immer noch nicht, was wollen die denn eigentlich, was soll Fabian eigentlich spielen? Also kannst du mir helfen, Ria?
Nicht so richtig, aber ich glaube, dass, also ich sehe halt, dass es irgendwie auf jeden Fall besser funktioniert als in der vergangenen Saison, was auch immer es ist. Vielleicht ist es gerade das, diese Unberechenbarkeit, ja, dass alle mal irgendwie irgendwo sind. Gerade auch Fabian macht eine sehr, sehr starke Saison. Sikai sowieso, seit sie von der U20-WM zurück ist. Velde ist jetzt ja erst seit kurzem wieder da, war jetzt das zweite Spiel, glaube ich, in der Startelf. Ja, man merkt, dass Kayikchi fehlt. Und das Einzige, was für mich ein Riesenrätsel ist, ist Aideen Campbell in dieser Saison, muss ich sagen. Weil sie so überhaupt nicht dran anschießen kann, was irgendwie letzte Saison war, vor allem was die Chancenverwertung angeht. Da war sie eiskalt vorm Tor. Und irgendwie funktioniert das jetzt nicht mehr. Ist ja aber auch okay. Ich meine, die machen ihre Punkte, die machen ihre Tore. Ja. Aber ich glaube, Nico Schneck macht schon sehr vieles sehr richtig und die Spielerinnen fühlen sich damit, glaube ich, auch ziemlich wohl.
Also das glaube ich auch. In der Offensive siehst du das ja, weil sie spielen sich eigentlich konstant gegen jeden Gegner Chancen heraus, inklusive FC Bayern am letzten Spieltag. Ja, aber ich finde, dass es sich der SC auch manchmal zum Beispiel noch selbst schwer macht. Also allein in dem Spiel gab es wieder drei Situationen, in denen Merit Velde von zweimal Borggräfe und einmal von einer der beiden Innenverteidigerinnen angespielt wird im Spielaufbau. Und zwar im Entgegenlaufen. Und das ist ein so sauschwierig zu verarbeitender Pass. Du wirst von hinten gepresst, weil Essen hat da immer gepresst. Ist ja auch so ein klarer Pressing-Auslöser. Und sie hat es jedes Mal super gemacht. Sie hat kein einziges Mal den Ball verloren, hat keinen Fehlpass gespielt. Sie hat ihn immer sauber verarbeitet. Aber da dachte ich mir wieder, warum legt ihr das dann eigentlich drauf an? Warum? Also Freiburg, letzte Saison haben sie so viele individuelle Fehler gemacht, gerade im Spielaufbau und dadurch ganze Spiele weggeworfen. Und das passiert jetzt in dieser Saison bisher nicht, aber ehrlicherweise, wenn Essen auch nur eine seiner drei Chancen in den ersten 12 Minuten nutzt, ich will nicht sagen, dann verliert Freiburg das Spiel, weil da war noch sehr, sehr viel zu spielen. Aber ob sie dann sicherer im Spielaufbau werden, weiß ich auch nicht. Und das sind so Sachen, die sind alle nicht dramatisch und das hat nicht so die Brisanz wie in der letzten Saison, wo es auch in der Tabelle nicht so gut aussah, vor allem zwischenzeitlich. Aber es kann eigentlich auch nicht der Plan sein. Also ich glaube, da ist ganz viel noch nicht so, wie es sich wahrscheinlich auch Theresa Merck vorstellen würde, die ja zwar immer noch natürlich in Mutterschaftsurlaub ist, aber ja schon mitspricht bei Inhalten. Ich bin total gespannt, wohin, wenn es eine Regression zur Mitte gibt, wo die Mitte von Freiburg liegt, weil aktuell überperformen sie meiner Meinung nach. Ich weiß aber nicht, wie viel. Naja.
Ja.
Gut, vielleicht überraschen sie mich ja und gewinnen jetzt dann im DFB-Pokal nochmal gegen Bayern. Was heißt nochmal? Also unentschieden und dann halt im Elfmeterschießen vielleicht gewinnen. Das ist das nächste Spiel für den SC, bevor man dann zu Werder Bremen reist, um diese Hinrunde zu beschließen. Für die SGS sieht es so aus, dass man bei 8 Punkten steht. Also in der Tabelle ist es deswegen undramatisch. Man hat 7 Punkte Vorsprung auf Potsdam und ihr alle wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nur einen Absteiger gibt es in dieser Saison. Nichtsdestotrotz wäre es jetzt sicher schön, ein Erfolgserlebnis zu feiern. Gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal auswärts könnte das gelingen. Danach spielt auch Essen zu Hause gegen den FC Bayern. Und damit kommen wir zu einem weiteren 1:0-Spiel dieses Spieltags und das fand bei RB Leipzig statt. Und auch hier gibt es gar nicht so viel zu berichten, muss man sagen. Also was mir noch mit am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist, sind drei Unterbrechungen von Williams dort hier nach Kopftreffern. Also einmal wird sie getroffen, prallt zusammen, wird behandelt. 3 Minuten später geht sie zu Boden, wird behandelt. Man sieht auch, dass so dieser Augentest gemacht wird, wie gut funktioniert noch das periphere Sehen und so weiter und so fort. Und dann bekommt sie in der 64. Minute nochmal den Ball ins Gesicht aus kürzester Distanz und wird nochmal im Gesicht getroffen. Aber nein, sie wird nicht ausgewechselt. Erst in der 90. Minute, und das war dann eher ein taktischer Wechsel, um das Spiel über die Zeit zu bringen, da wird sie dann ausgewechselt. Ansonsten gab es einzelne Chancen, aber vor allem in der zweiten Hälfte. In der ersten einen Schuss von Giovanna Hoffmann, da sieht sie, dass Rebholm ein bisschen weit vom eigenen Tor steht. Der Ball senkt sich aber ein bisschen zu spät und geht dann übers Tor. Und wenn ich sowas schon als Chance aufschreibe, dann ist wirklich nicht so viel zu sehen gewesen. In der zweiten Hälfte muss Leves einmal gegen Andrade mit viel Tempo klären, Block zur Ecke. Dann kommt Williams dort hier mal zentral zum Schuss, den hat Elvira Herzog aber sicher. Dann bekommt wiederum Christine Kögel zentral vor dem Strafraum einen Schuss, platziert ihn aber nicht gut. Und in der 81. Minute gibt es ihn dann doch, den einen gelungenen Angriff, und den fährt Leverkusen nach einem Pass von Leves im Zentrum. Die nimmt Boboi mit, die nach innen legt auf Kögel, die war durchgelaufen und drückt den Ball ins Tor. Leipzig war eigentlich dabei, auch numerisch mindestens in Gleichzahl. Aber weil Leverkusen sehr aggressiv auch in den Strafraum reinspielt, haben sie dann doch Probleme, das zu verteidigen. Und dann war es eigentlich auch sehr, sehr gut ausgespielt. Und das, Miriam, war dann tatsächlich auch der einzige Treffer dieses Spiels. Was bedeutet die tolle Heimserie von Leipzig? Sie ist gerissen. Und Leverkusen wiederum, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist das vierte Team, das 23 oder mehr Punkte hat. Das heißt, wir sprechen nicht nur über Wolfsburg, Frankfurt und Bayern. Sprechen wir auch über Leverkusen, wenn wir über Meisterschaft sprechen.
Das glaube ich am Ende tatsächlich nicht.
Ach Mann, ich wollte dich ködern.
Also aktuell.
Der ist ja mal so richtig schief gegangen. Ja, okay.
Also aktuell sieht die Tabelle natürlich so aus. Und ich glaube, das muss man Leverkusen auch einfach hoch anrechnen, dass sie da mithalten vorne. Ich glaube, hinten raus, wenn wir mal vorausgucken, glaube ich nicht, dass Leverkusen da noch mithalten kann bei den drei oben. Aber wenn ich, also das ist ja das einzige meiner drei Spiele, das spannend und ausgeglichen war. Die anderen beiden waren ja relativ deutlich. Und da, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Also da gibt's auch gar nicht viel zu sagen. Das, was ich als allererstes sagen muss, ist, dass man taktisch leider wenig über dieses Spiel sagen kann, weil die Kameraführung
es ist ein
Drama. Interessant ist. Also man sieht leider die eine Seite des Spielfelds fast gar nicht, immer nur den Kopf der Spielerin, die da ganz außen spielt, weil die Kamera irgendwie so nah am Spielfeld steht, dass man das gar nicht richtig sehen kann. Also da ist leider ein bisschen schwierig, weil man immer nur irgendwie zwei Spielerinnen im Bild hat und nicht sehen kann, was der Rest macht. Deswegen kann man zu dem Spiel leider nicht so viel sagen, außer ein bisschen beschreibend, was so passiert ist mit Ball. Und das war halt leider nicht so arg viel, deswegen. Also nicht so viel, was erwähnenswert wäre, sagen wir es so. Ich fand, es war ganz gut Tempo drin. Das hat mir eigentlich bei beiden Seiten aber gut gefallen. Ich finde, die haben beide versucht, irgendwie möglichst das Spiel möglichst schnell zu machen. Und ich glaube, dass das 0-1 am Ende auch ganz gut beschreibt. Es war ein ganz ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Leverkusen. Und die nutzen dann am Ende diese eine Großchance, die sie sich da rausspielen und gewinnen 1-0. Und ich glaube, das beschreibt das Spiel am Ende auch ganz gut. Was mir bei RB eigentlich ganz gut gefallen hat, ist, wenn sie mal minimal Zeit hatten hinten, haben sie eben auch irgendwie so diese Bälle mal dann auf die zentralen Mittelfeldspieler, wie beispielsweise Starke oder so gespielt, dann rausprallen lassen und dann irgendwie über die Außen, und dann auch über Marleen Schimmer, die mir extrem gut gefallen hat in dem Spiel, muss ich sagen. Ich finde, die war brutal präsent, auch wenn nicht alles funktioniert hat, was sie versucht hat, aber die hatte eine Wucht und eine Präsenz in diesem Spiel, die ich wirklich auffällig fand. Also ich finde, eine Fudalla zum Beispiel hat man im Spiel so gut wie gar nicht gesehen. Die haben sie echt gut im Griff gehabt da, die Leverkusener Abwehr. Das heißt, wenn irgendwie man das Gefühl hatte, Leipzig könnte mal nach vorne spielen, dann lief es eigentlich fast immer über Marleen Schimmer. Aber ja, am Ende war es ein relativ ereignisarmes, wenn man es Richtung Torraumszenen bezieht, ereignisarmes Spiel, das dann am Ende verdient 1-0 knapp für Leverkusen ausgeht.
Also zu der Kameraposition, ich habe noch gelesen, ich habe schon gejubelt, die Raba Leipzig-Frauen, sie ziehen um, sie ziehen weg vom Kotterweg und ich so, yes, 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 wir bekommen bessere Kameraeinstellungen. Dann steht im Artikel, ihre Heimspiele werden sie aber weiter am Kotterweg austragen. Nein, warum? Und ich verstehe auch nicht, es gibt diesen einen Kamerateam und ganz lange dachte ich, die Kamera, die da oben positioniert ist, die wird nur für den All-22-Feed, also für den Tactical-Feed, den die Vereine zur Verfügung gestellt bekommen, benutzt. Aber einmal vorm Spiel gab es mal einen Schnitt, wo du von diesem Turm herab das Spielfeld gesehen hast. Das heißt, der Regisseur oder die Regisseurin kann zugreifen auf diesen Feed und es wird aber nicht gezeigt. Ich weiß nicht warum, nicht mal beim Abstoß, dass man mal kurz die taktischen Formationen sehen kann. Aber gut, das ist leider so. Wahrscheinlich hätten wir aber trotzdem in der ersten Hälfte nur viel hohes Pressing gesehen von beiden Teams. Und ich glaube, das war das, was dieses Spiel so unruhig gemacht hat. Also beide haben hoch gepresst. Beide waren gut im hohen Pressing und beide waren aber auch so, dass sie dann das gut verteidigt haben, was dann nach den Ballverlusten passiert ist. Also deswegen, es gab Ballverlust, Ballverlust, Pressing, 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 aber eigentlich keine Chancen. Also Leverkusen hatte ja nur einen Schuss in der ersten Hälfte. Und da dachte ich ehrlicherweise auch noch, dass Raba Leipzig da doch größere Vorteile hat in diesem Spiel. Und was mich dann wirklich überrascht hat in der zweiten Hälfte, war die Energie von Leverkusen. Also Leverkusen hat durchgezogen und hat, finde ich, in der zweiten Hälfte sogar noch eine Schippe draufgelegt und hatte dann eben auch diese Phase. Die einzigen Chancen waren eben immer die Schüsse von Leverkusen und dann eben dieser eine sehr, sehr gut ausgespielte Spielzug, bei dem aber auch ein hohes Tempo drin war. Und vielleicht war das dann der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Teams, dass Leverkusen diese Energie über einen längeren Zeitraum aufs Spielfeld gebracht hat und vielleicht auch, also das war dann so mein Eindruck, die spielen halt auch wie so ein Team, das in 10 Spielen 7-mal gewonnen hat oder damals waren es halt in 9 Spielen noch 6-mal gewonnen hat. Also Leverkusen hatte auch so eine Selbstgewissheit, die ich bei, also unterschiedliche Abstufungen jetzt zu Wolfsburg, Frankfurt und Bayern, aber irgendwie so ähnlich habe ich schon empfunden, dass diese, also die waren sich klar, wir sind näher dran am Sieg als Leipzig und deswegen fand ich es dann auch verdient, dass Leverkusen gewonnen hat, weil sie wirklich eine gute Energie hatten. Christine Kugel hat mir fantastisch gefallen. Wieder super Spiel, wie wichtig die einfach ist in dieser Saison. Also war sie ja in der letzten schon, aber dass das nochmal an Bedeutung zunimmt. Also das war das, was mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, die Energie von Leverkusen.
Ja, du hast gerade auch gesagt, auch das Anlaufen. Ich finde auch im Anlaufen waren sie ein bisschen konsequenter als Leipzig, was dann dazu geführt hat, dass sie im Gegenpressing oft noch früher den Ball wieder erobert haben und dann halt mehr den Ball schon weiter vorne erobert haben. Was dann in der optischen leichten Überlegenheit geändert ist, finde ich. Also ich finde, Leipzig hat es ja eigentlich, also verteidigt hinten hat es Leipzig extrem gut. Das war jetzt nicht so, dass Leverkusen sich da ständig durchgespielt hat. Also die standen hinten gut, haben spätestens da dann halt sich den Ball erobert. Aber Leverkusen ist ein bisschen konsequenter vorne angelaufen und hat sich dann oft irgendwie in einer anderen Feldposition den Ball schon erobert, sodass es dann in einer leichten Überlegenheit geendet ist. Aber ich fand Leipzig, auch wenn sie mal den Ball hatten und Leverkusen mal nicht so konsequent angelaufen, das haben sie es mit Ball auch ganz gut gemacht und da hat man auch irgendwie einen Plan gesehen, was sie mit dem Ball machen wollen, das hat mir auch gefallen. Also ich fand das Spiel, obwohl es jetzt nicht so super viele Highlights in dem Spiel gab, fand ich es trotzdem ganz interessant zu sehen und es war halt ein bisschen traurig, weil das ist das dritte Spiel, das ich geguckt habe und die Kameraführung bei den anderen beiden war halt viel besser. Und dann habe ich das Spiel gesehen und dachte, ja gut, schade, dass man da die Taktik und die das Raumverhalten der vorderen Spielerin leider nie wirklich gesehen hat. Das hätte mich bei dem Spiel echt mal interessiert, weil beispielsweise eben eine Marleen Schimmer auf Leipziger Seite ständig dann irgendwie in irgendeinem Zwischenraum aufgetaucht ist. Aber die hat man halt leider immer erst dann gesehen, wenn sie den Ball schon hatte. Deswegen kann man da leider nicht so viel zu sagen. Aber auch eine Kugel auf der anderen Seite. Ich finde, das waren so die beiden auffälligsten Spielerinnen eigentlich. Und wer mir auch gut gefallen hat, war Boboy, als sie dann reingekommen ist. War auch nicht von ungefähr, dass sie dann das einzige Tor vorbereitet, was sie auch extrem schön macht, muss man sagen. Also die hat mir auch dafür, dass sie gerade mal 18 ist, ist die da reingekommen und hat ziemlich souverän das mal noch fertig gespielt dann.
Aber wirklich, ja, fand ich auch. Und ich glaube, es war auch deswegen dann doch ein gut anzusehendes Spiel, weil die technische Qualität bei beiden Teams einfach relativ hoch war. Und die haben zwar durch ihr gutes Pressing auch immer wieder Ballverluste provoziert bei den Gegnerinnen, aber du hattest eben auch, es gab immer die Möglichkeit auf die Kombination, die jetzt den Ball in die Tiefe schickt und dann eben auch die Spielerin in die Tiefe schickt. Und du hattest immer die Frage, kriegen sie jetzt mal Andrade zum Beispiel in den freien Raum oder kommt Fodala und nimmt einen Ball, auf den Gio Hoffmann mit dem Rücken zum Tor festgemacht hat und kommt vielleicht zu einem ihrer Distanzschüsse. Also es gab immer quasi so die latente Möglichkeit, dass etwas passiert, einfach weil die Qualität bei beiden Teams da war. Und das ist leider dann schon was Besonderes in der Liga. Das hast du wirklich nicht bei allen Spielen. Also es gab andere Spiele, die eng waren lange, wo ich mir auch sehr gut hätte vorstellen können, ja, so bleibt es jetzt einfach das komplette Spiel über. Und bei Leverkusen gegen Leipzig war es wahrscheinlicher, dass irgendwas noch passieren wird, weil sie es eben beide können im Grunde.
Was ich noch über alle Spiele hinweg kurz sagen muss, ich muss mal wieder dafür plädieren, dass man einfach für Trikot ziehen konsequent gelbe Karten gibt. Es gibt nichts, was mir mehr auf die Nerven geht, als dass gelbe Karten gegeben werden für Zweikämpfe, die ein bisschen härter aussehen, wo aber einfach eine Spielerin im normalen Zweikampf einen Schritt zu spät kommt, was passiert, und für taktische Fouls, die absolut absichtlich passieren und keinen anderen Grund haben, als den Konter oder den Angriff zu unterbinden, und ich einfach mit beiden Händen meine Gegenspielerin am Trikot festhalte und dafür gibt's dann keine gelbe Karte. Das finde ich, also ich würde mir wünschen, dass viel häufiger die krass absichtlich taktischen Fouls, wie beispielsweise Trikot halten, mit Gelb geahndet werden und nicht die Schritt zu spät im normalen Zweikampf. Das sieht vielleicht ein bisschen spektakulärer aus, aber das passiert. Das ist oft keine Absicht. Das ist einfach dumm gelaufen. Das passiert in beide Richtungen. Aber dass Mannschaften sich oft damit irgendwie dann doch immer wieder Vorteile holen, dass sie am Trikot ziehen und dafür keine gelbe Karte kassieren, das nervt mich ungemein.
Ist lustig, weil ich hatte neulich einen ähnlichen Gedanken. Das war, als ich einen Spieltag der Männer geguckt habe und da sagte irgendeiner der Kommentatoren, ja, XY ist ja auch ein Schiedsrichter, der kommt immer ohne viele gelbe Karten aus. Und da dachte ich mir, dass das ja eigentlich komisch ist, dass man die Qualität von Schiedsrichtern, also in dem Fall waren es eben dann Männer, darin bemisst, dass man sagt, die müssen nicht viele gelbe Karten zeigen, weil es wäre ja nicht so, dass in deren Spielen weniger gefault würde, sondern die zeigen halt einfach lange keine gelbe Karte. Das war in ein Stuttgart-Topspiel oder irgendwie sowas, komme nicht mehr genau drauf, welcher Schiedsrichter es war. Und da spielt nämlich das mit rein. Ich finde, wir sollten vielleicht die Qualität von SchiedsrichterInnen eher daran bewerten, wie wenige dieser Fouls gibt es eigentlich in diesen Spielen, weil die sind halt wirklich nur da, um eben eine Gegnerin zu Fall zu bringen und eben den Spielfluss zu unterbrechen. Und das nervt halt wirklich, weil wir als Zusehende, wir wollen ja den Spielfluss sehen. Und vielleicht kommt es aber auch daher, dass dann da eben oft keine gelben Karten gezeigt werden, weil es scheint mir so zu sein, dass SchiedsrichterInnen gelbe Karten vermeiden wollen, so gut es geht. Man will ja auch nicht in die Verlegenheit kommen, eine gelb-rote zeigen zu müssen. Und es wirkt auch souveräner, wenn du ein Spiel hast, ohne eine gelbe Karte gezeigt zu haben, dann wirkt das nach außen, als sei alles ganz wunderbar gewesen. Kann aber halt auch sein, dass du 5 taktische Fouls einfach nicht mit Gelb geahndet hast.
Ja, und wenn das halt dieselbe Spielerin ist, die das dritte Mal ein taktisches Foul macht im Spiel, dann hat die das dritte Mal einen aussichtsreichen Angriff des Gegners unterbunden, hat damit vielleicht das Spiel für die Mannschaft gewonnen, aber halt mit Mitteln, die eigentlich keiner sehen will. Man kann ja sagen, es gehört als taktisches Mittel einmal zum Spiel dazu, fair enough, aber dann gibt's halt genau nach diesem einmal die gelbe Karte und dann kannst du es kein zweites Mal machen. Und ich finde, das nervt mich dann manchmal, wenn du dann Spielerinnen hast, die dann das zweite Mal irgendjemanden taktisch faulen und du denkst, ja, das hättest du halt nicht gemacht, wenn du vorher schon die gelbe Karte bekommen hättest, weil dann wärst du jetzt vom Platz gegangen. Und das finde ich manchmal, wenn dann irgendwie ab der 80. plötzlich für Trikot halten eine gelbe Karte gegeben wird, denke ich, das hättest du auch schon in der 20. machen können, weil da war es genau dieselbe Situation, nur halt 60 Minuten früher.
Ja, ich möchte jetzt hier keine Spielerin outcallen, aber ich glaube, ich weiß sogar, wer dich da so aufgeregt hat. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Sie spielt
das für kann Leipzig. Ich dir gerade gar nicht mehr sagen. Es waren mehrere. Es war tatsächlich im Wolfsburg-Spiel auch, glaube ich. Also es gab 2, 3 Situationen, wo ich das wieder dachte.
Gut, aber dieses Plädoyer, es ist hoffentlich angekommen bei den Schiedsrichterinnen dieser Welt. Hoffentlich haben sie diese Passage hier gehört. Für Leverkusen geht es jetzt dann weiter im DFB-Pokal zu Hause gegen Potsdam und dann kommt es zum Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg. Das wird der Abschluss der Hinrunde für die Leverkusenerinnen und könnte natürlich nochmal einiges durcheinander wirbeln in der Tabelle. 23 Punkte hat Leverkusen, 25 hat Wolfsburg. Für RB Leipzig sieht die Situation wie folgt aus. Mit 16 Punkten muss man sich nach unten hin gar keine Gedanken machen. Es sind jetzt allerdings auch schon 7 Punkte eben auf diese ganzen 23er. Punkte, Teams, die es da gibt. Es geht jetzt dann zur Eintracht aus Frankfurt. Das ist das nächste Spiel und damit das letzte der Hinrunde für Leipzig. Und das letzte Spiel dieses Spieltags, das fand am heutigen Montag statt, nachdem wir jetzt ja auch aufnehmen. Und zwar in Köln fand das statt, zwischen Köln und Werder Bremen. Und schon relativ früh stellte da Werder alle Weichen auf Sieg. Man spielt sich in relativ kurzer Zeit 3 Ecken heraus und aus der dritten dann fällt auch das 1:0. Also Stand der Übertragung war es ein Eigentor von Achatschinska. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt im Nachhinein noch geändert hat. Auf jeden Fall war es so, der Ball kam ins Gewühl im Strafraum und Achatschinska lenkt ihn dann ins eigene Tor. Der Treffer hätte auch Lara Schmidt zugesprochen werden können. So oder so, 1:0 für Werder Bremen. Und wie das Ganze gefallen ist, da wird sich dann vor allem Bremen nicht nacherkundigen. Achatschinska versucht dann später, Livia Peng aus weiter Distanz zu überlisten. Haben wir ja auch schon gesehen in der Vergangenheit. Hier klappt es allerdings nicht. Ansonsten hat allerdings nur Werder Bremen Chancen. Mühlhaus knallt zum Beispiel einen Freistoß an die Latte. Tolle Schusstechnik an der Stelle übrigens. Und in der 54. Minute ist es dann auch jene Mühlhaus, die einen Freistoß nach innen bringt und die komplett freie Lara Schmidt findet, die per Kopf das 2:0 erzielt. Wiankowska hatte Schmidt komplett aus den Augen verloren und so fällt eben dieser Treffer. Dann zieht Jens aus 20 Metern ab, Peng hat den Ball, Sophie Weidauer trifft nur den Pfosten und als man dann dachte, naja, das wird eben dann ein verdientes 2:0, da fällt aber nochmal eine ganze Reihe von Toren. In der 82. Minute kann Afawi auf Papai passen, die sich nach links abgesetzt hat, mit einem tollen Schuss das 3:0 erzielt. In der 84. Minute schießt Papai aus 16 Metern knapp am Tor vorbei. In der 86. Minute bekommt Afawi einen tollen Pass von Caro Siems und ist zentral komplett durch. Sie bleibt vor Osigus cool und trifft zum 4:0. Und in der 91. Minute fängt Dora Zeller einen Ball ab und passt ihn flach auf Taylor Ziemer. Die lässt Nemeth gut aussteigen und passt auf Leimstoll, die aus kurzer Distanz zum Ehrentreffer einschiebt. Also Endstand nicht 2:0 für Werder Bremen, sondern 4:1 für Werder Bremen. Da ist noch einiges passiert. Ria, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Oh, also die erste Hälfte, irgendwie, dieser Spieltag generell hat das irgendwie in sich. Es war anstrengend zu schauen, so auch dieses Spiel. Wir haben auch in der Community irgendwie drüber gesprochen. Es ging vielen so, dass es irgendwie anstrengend war zu schauen. All in all ergibt das Ergebnis teils Sinn, teils auch überhaupt nicht. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll. aber ich versuche mich mal generell.
Sag mir mal erstmal, warum du die erste Hälfte so schlecht fandst. Ich fand die gar nicht so schlecht.
Schlecht an? Nicht. Es ist einfach so viel passiert, dass es wirklich schwierig war, richtig aufzupassen. Also extrem viele Ballverluste gefühlt. Ja. Wieder so viele Zweikämpfe, die tatsächlich auch auf Seiten Kölns waren. Köln hatte 55% gewonnene Zweikämpfe. Ballbesitz war super ausgeglichen. Ich weiß auch nicht. Was gab's denn sonst noch? Oh Gott. Naja. Ich sehe gerade, meine Notizen sind extrem durcheinander, genauso wie das Spiel auch sich angefühlt hat.
Es ist ja auch gerade bei dem Spiel, was man quasi vor der Aufnahme noch gesehen hat, ist es manchmal auch schwer, das Ganze zu sortieren. Also das mit den Zweikämpfen, finde ich, ist halt ein interessanter Punkt. Weil du hast daran gesehen, glaube ich, was der Ansatz von Köln war. Und da war Körperlichkeit definitiv ein Element. Und aber ja auch, dass man versucht hat, sehr massiert hinten drin zu stehen. Also Fünferkette, dann davor 2, oft sogar 3 zentrale Spielerinnen und eigentlich eigentlich nur Taylor Zimmer, die ein bisschen höher postiert war und angelaufen ist. Und ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen, was ich von diesem Ansatz halten soll. Denn auf der einen Seite ist Köln allein schon von der ganzen, vom Saisonverlauf her natürlich das unterlegene Team und spielt dann einen Außenseiteransatz in dieser Partie. Auf der anderen Seite hat es aber ja auch überhaupt nicht funktioniert, weil es gab zwar diese vielen Duelle und es war so ein bisschen fahrig, aber immer wieder hat es ja Werder Bremen geschafft, sich Ecken oder Chancen herauszuspielen. Und mir hat da dann die Reaktion von Köln darauf gefehlt, die dann erst in der zweiten Hälfte kam. Also wie fandst du denn die grundsätzliche Ausrichtung von Köln?
Ich find's echt schwierig irgendwie, weil, also, mir fällt halt auf, dass Adriana Achczynska oft die Spielerin ist, die es defensiv dann richten muss, und andere fallen mir gar nicht so sehr auf, muss ich ehrlich sagen. Ich denke auch, dass Köln irgendwie einen neuen Impuls braucht, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ich finde es bei Köln wirklich richtig schwierig, weil ich ein bisschen die Hoffnung hatte, dass sie eine bessere Saison spielen werden. Dann hat sich Annalena Stolze direkt im ersten Spiel so schwer verletzt mit dem Kreuzbandriss. Und ich würde es einfach wahnsinnig gern wissen, wie es mit ihr aussieht oder aussehen würde. Weil aktuell fehlt mir halt irgendwie so die Spielerin, die sich, wenn der Ball dann auch mal da ist, zum einen gut verteilt. Adriana Achczynska ist die defensiv da viel macht, aber dann kann der Ball irgendwie nicht gehalten werden. Das zieht sich durch alle Spiele so, auch jetzt. Klar, Zweikämpfe, gute Quote, aber irgendwie ist der Ball dann auf einmal wieder weg. Und auch nach vorne fehlt einfach dann ja die Geschwindigkeit oft einfach auch. Weiß nicht.
Ja, also ich finde nämlich auch, dass die Probleme bei Köln wirklich groß sind. Und das ist jetzt auch keine komplette Neuigkeit, weil da hat sich jetzt nicht so viel seit dem letzten Spieltag getan. Aber defensiv, egal mit wie vielen Spielerinnen im eigenen Strafraum Köln steht, du kannst dir sicher sein, es wird trotzdem irgendwie noch eine Chance für die Gegnerinnen dabei rausfallen. Also das ist einfach defensiv leider nicht gut. Zu viele individuelle Fehler, und zwar eigentlich jede Spielerin. Also Osikos hat ihren Patzer mit drin, Hechler hat sich einmal wieder relativ leicht austrimmen lassen, im eigenen Strafraum ist schlecht. Lotta Cordes stand manchmal meiner Meinung nach einfach nicht richtig, zumindest meiner Diagnose nach. Anna Gerhardt hat zwei ganz fantastische Aktionen. Die dritte Aktion wird sie dann völlig ausgespielt und kommt viel zu spät gegen ihre Gegenspielerin. Und so geht es eigentlich durch den ganzen Verbund durch. Also Viankowska zum Beispiel, also dieses 2:0 nach Freistoß, das darf so nicht fallen. Ich weiß, dass sich das einfacher sagt vom Sofa aus. Und ich hätte natürlich da Lara Schmidt auch nicht verteidigt bekommen, das ist mir alles klar. Aber trotzdem, dieser Ball ist lange in der Luft. Du weißt, wo Mühlhaus ihn ungefähr hinschlagen wird. Und Lara Schmidt wird ja nicht mal bedrängt beim Kopfball. Sie kann ihn freistehend einköpfen. Also sprich, defensiv ist es einfach viel zu schlecht, was Köln macht. Und da würde ich auch sagen, ich weiß nicht, ob der Impuls ein Trainerwechsel sein muss, ob man immer so denken muss im Fußball, aber irgendetwas muss passieren, weil so ist es nicht gut, einfach nur von hinten betrachtet. Und von vorne betrachtet, frage ich mich tatsächlich, was eigentlich der Plan war, in diesem Spiel Torchancen sich herauszuspielen. Weil man stand relativ tief, man war sehr auf direkte Duelle aus, das hat ja auch okay funktioniert, aber du hast es ja auch schon gesagt, Geschwindigkeit hat man nicht so wirklich im Umschaltspiel, und dementsprechend gab es ja auch, also in der ersten Hälfte offensiv kaum eine Chance. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Schüsse es überhaupt in der ersten Hälfte waren. Ah ja, zwei, die Köln hatte. Deswegen habe ich mir da nichts aufgeschrieben von Kölner Seite. Und in der zweiten wurde es jetzt nicht so arg viel besser. Da hat sich's verdoppelt auf 4 Schüsse. Also sprich, insgesamt haben wir 6:19 Schüsse. Und klar ist Werder Bremen auch gerade besonders gut. Und gleich sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen über Werder sprechen. Aber bei Köln stimmt leider inzwischen gar nichts mehr. Am Anfang hat noch die Leistung gestimmt, aber nicht die Ergebnisse. Und inzwischen, und da musst du nicht nur auf dieses 0-8 gegen Eintracht Frankfurt gucken, aber auch das war schon ein Spiel, wo du zum wiederholten Mal in dieser Saison gesehen hast, sobald Köln den ersten Gegentreffer kassiert, bricht etwas in diesem Team. Was auch immer das ist, ob das jetzt mental ist oder was auch immer. Und sowas in dem Spiel eigentlich auch. Mit dem 0-1 von Werder Bremen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war das Spiel durch. Ich dachte mir so, oh ja gut, klar. Also dann gibt es jetzt keine Überraschung von Köln. Tja. Was aber ja auch für die Stärke von Werder Bremen spricht. Was uns vielleicht die Brücke baut, um mal über Werder zu sprechen, die ja wirklich ganz fantastisch dastehen. Tabellenplatz 5, man hat sich durch die letzten Treffer nämlich auch noch an den punktgleichen Freiburgerinnen vorbeigeschoben. 13-12 Tore, 17 Punkte. Was funktioniert denn da bei Werder gerade?
Boah, also es fällt mir schwierig, das jetzt nach diesem Spiel irgendwie zu sagen, weil die letzten Spiele ja irgendwie alle sehr, sehr knapp mit einem 1-0 gewonnen wurden, auch gegen Frankfurt. Ja. Also ja, in diesem Spiel war es jetzt einfach irgendwie ein Gegner, der wenig dagegen zu setzen hatte. In den letzten Spielen war es so, dass Werder Bremen sehr, sehr viele Chancen hatte, aber irgendwie dann die Chancenverwertung überhaupt nicht gestimmt hat. Mhm. Auch zum Beispiel, dass Mühlhaus auch jetzt in diesem Spiel wieder nicht getroffen hat, die ich deutlich, deutlich stärker eingeschätzt hätte, die ja auch Torschützenkönigin der vergangenen Saison noch beim HSV dann war, in der zweiten Liga. Übrigens, das 0-1 wurde im Nachhinein Michelle Ulbrich zugerechnet, die da irgendwie mit super, der Hacke
die
hab noch...
Die habe ich ja gar nicht erwähnt.
Ja, ja, okay. es war auch so, wir da vorne im Fünfer, man hat's, also, ja, anscheinend war die mit der Hacke noch dran, aber hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Es ist alles irgendwie nicht so ganz konstant, aber in den letzten Spielen hat es dann irgendwie doch immer gereicht für 3 Punkte. Und ja, aber ich glaube, dass die auch in der Winterpause jetzt noch mal ein bisschen was zu tun haben werden. Weniger als in der vergangenen Saison, aber es ist Luft nach oben. Ich seh die schon sehr, sehr stark, aber ja, ich weiß nicht.
Also ich muss sagen, mir gefällt Werder gerade richtig gut.
Ja.
Und zwar auch in den schwachen Spielen, die es ja auch gab. Also du hast es ja zu Recht angesprochen. Und zum Beispiel dieses Spiel bei Eintracht Frankfurt. Klar, man gewinnt da nicht total unverdient, aber es ist auch nicht so, dass das in der Luft lag, dieses Traumtor zum 1-0. So muss man es, glaube ich, auch sagen. Aber für mich ist so ein bisschen Werder vergleichbar mit Essen in der Vorsaison. Da hatte Essen irgendwann eine Phase, in der alles geklappt hat. In der und wo es dann auch unabhängig davon war, welche Spielerin gespielt hat und wo diese Spielerin gespielt haben. Also wenn man sich allein anguckt, wie Lara Schmidt letztlich so rumgeschoben wird bei Werder, aber sie steht immer auf dem Feld und sie macht es eigentlich auch immer halbwegs gut. Wenn man sieht, welche Rolle Caro Siems dort spielt, also dieser Pass auf Afawi, das ist ja der Wahnsinn, dieser Pass darf natürlich niemals so durchkommen, also Köln auch da war Defensive nicht mehr vorhanden, trotzdem musst du eben durch dieses Gewusel erstmal diesen Pass spielen, wenn er denn direkt auf Afawi gehen sollte, da war ich mir gar nicht so sicher, vielleicht wollte sie auch Mühlhaus anspielen, die hat aber dann zurückgezogen, aber dann auch Mahmoud, die nicht nur mit ihren Standards für Gefahr sorgt, sondern immer wieder auch dieses Dribbling-Element mit reinbekommt, also ich finde, dass Werder schon wirklich vielseitig geworden ist in der Art und Weise, wie man Chancen rausgespielt hat. In der letzten Saison habe ich noch oft drüber gesprochen, wie flügellastig das ist und wie flankenlastig das Ganze ist. Und das hat ja auch funktioniert und so weiter. Also es war jetzt gar nicht immer nur negativ gemeint. Und in dem Spiel hast du es wieder wunderbar gesehen. Werder kann jetzt viel, viel mehr. Also die können jetzt, die Außenverteidigerin schiebt mal vor. Du hast mal, manchmal hast du so Klatsch-Pass-Kombinationen. Das Klatschpass ist tief, dahinter fehlt manchmal noch so ein bisschen, aber das kommt vielleicht, wenn Lina Hauseke wieder zurückkehrt, dann mit rein, die kann sowas ganz gut. Du hast die Dribblings, du hast auch die Kopfballgefahr, du hast die Standardstärke, Mühlhaus, also dieser Freistoß war super, der da an die Latte ging, ganz, ganz fieser Ball für Osikus. Also Werder, das stimmt schon, die haben auch Themen, an denen sie arbeiten müssen im Winter, haben aber auch eine sehr gute Torhüterin, finde ich, sind deshalb unheimlich sicher im Aufbau geworden. Michelle Ulbrich ist eh so, war jetzt natürlich auch nicht das Spiel, in dem sie auf allerhöchstem Niveau gefordert wurde, aber wie konstant die einfach ist. Also Werder Bremen, da muss ich sagen, also während ich bei Freiburg so kritisch war, bin ich es bei Werder dann vielleicht in die andere Richtung. Wahrscheinlich liegt in der Mitte meiner Begeisterung dann die Wahrheit. Aber die beiden sind punktgleich. Und ich würde aber prognostizieren, Werder bleibt auf jeden Fall auf diesem Niveau. Bei Freiburg sehe ich eher noch Probleme, ob das wirklich zu halten sein wird in der Rückrunde. Also ich bin zufrieden mit Werder Bremen. Ich glaube, so kann man es formulieren.
Ja, kann ich absolut verstehen.
Gut, dann wollen wir das auch nicht weiter noch ausdifferieren, weil wir doch eh schon zufrieden sind und wir wollen auch nicht auf Köln weiter rumhacken. Die wissen selber, dass sie Probleme haben und sie wissen vor allem, was auf sie zukommt, nämlich das vorhin schon erwähnte Auswärtsspiel bei Turbine Potsdam. Oh boy, ist dieses Spiel wichtig. 2 Punkte hat Köln, 1 Punkt hat Potsdam. Die Tordifferenz bei Köln 8:31 Tore, bei Potsdam 1:31 Tore. Und für Werder Bremen ist die Situation eine andere. Es geht im DFB-Pokal jetzt dann zu Fortuna Köln und dann wird man zu Hause gegen den SC Freiburg spielen. Das heißt, man hätte sogar die Chance, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, sollte Werder dieses Spiel gegen Freiburg gewinnen, dann hätte man 20 Punkte nach 11 Spieltagen. Das ist schon, wäre ein Brett. Und selbst wenn man dieses Spiel verliert, die 17 Punkte, die würden sie auch auf jeden Fall gerne mitnehmen. Also das ist eine sehr gute Saison für Werder. Jetzt fehlen noch unsere Spieltags-Awards. Wir wollen noch küren. Unsere MVP, unsere Unsung Heroine und unsere Momente des Spieltags. Jeder darf so seine persönlichen Favoritinnen nennen. Und daraus basteln wir dann eben unsere Awards. Miri, du darfst sehr gerne mal beginnen. Was war dein MVP oder deine MVP an diesem Spieltag? Wer?
Ich habe länger überlegt, hatte zwischendurch Vigus dort hier überlegt, weil ich sie extrem stark fand. Habe mich aber dann bewusst gegen eine Bayern-Spielerin entschieden. Und um die Wolfsburg-Fans wieder etwas zu versöhnen, nehme ich Lynn Wilms.
Ja,
weil
schön.
Sie einfach in einer Mannschaft, die mir in einer mannschaftlichen Leistung, die mir nicht so gut hat, wie die so gut gefallen hat wie die vom FC Bayern, hat ist sie herausgestochen und deswegen und weil ich sie auch teilweise schon kritisiert habe, nehme ich sie diesmal als MVP.
Mhm. Sehr schöne Wahl, da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, was mir gut an ihr gefallen hat. Ria, wer ist deine MVP dieses Spieltags?
Ich habe auch länger überlegt, auch zwischen den beiden, die du eben genannt hast, aber habe mich dann auch aufgrund des gesamten Spiels und der Stärke des Gegners für Sarah Dawson entschieden. Mhm. Sie hatte so, also ja, die meisten Ballkontakte in dem Spiel, gute Passquote, war einfach in wichtigen Momenten da. Ohne sie wäre das Spiel in meinen Augen anders ausgegangen.
Ja, ich glaube, das kann man definitiv so stehen lassen. Meine MVP habe ich vorhin fast schon zu sehr gelobt, fast schon zu offensichtlich. Christine Kögel, finde ich, macht gerade den Unterschied bei Leverkusen, ist in einem guten Team, die sehr gute Spielerin, die eigentlich in jedem Spiel in den letzten Wochen herausgeragt hat und das auch an diesem Spieltag gemacht hat. Deswegen ist das meine MVP dieses Spieltags. Und damit kommen wir zu den Spielerinnen, die vielleicht etwas untergegangen sind und deswegen nochmal extra von uns besungen werden sollen. Miri, wen hast du da auf dem Zettel?
Von mir ist sie gar nicht ansagen, ich habe sie vorhin schon erwähnt, aber weil sie trotzdem verloren haben und vielleicht auch nicht jede Aktion glücklich aussah, nehme ich Marleen Schimmer.
Ja.
Mhm. Ich fand sie, habe ich vorhin ja schon eigentlich genug gesagt, ich finde, wenn man das Gefühl hatte, nach vorne geht was bei Leipzig, dann war es Marleen Schimmer. Und diese Dynamik und diese Präsenz, mit der sie in ihre Aktion gegangen ist, hat mir extrem gut gefallen.
Würde mich total interessieren, wie sie es selber sieht. Sie war so unzufrieden bei ihrer Auswechslung. Das, ja, würde mich einfach, ich fand sie auch wirklich wichtig fürs Leipziger Spiel, aber ich habe den Eindruck, sie war überhaupt nicht zufrieden mit dem ganzen Verlauf des Spiels. Aber das zeigt ja vielleicht einfach nur, auch nur, welche Qualität da vorhanden ist. Ria, wer ist deine Unsung-Heroine?
Ich konnte mich jetzt da auch nicht entscheiden. Da habe ich auch lang rum überlegt. Ich hoffe, es ist okay, dass ich zwei nenne.
Ja.
Einmal ja, die habe ich heute tatsächlich auch schon erwähnt, Lena Ostermeier, einfach, ja, jetzt gerade wieder zurück, ist eine krasse Unterschiedsspielerin. Also man merkt es schon, ob sie auf dem Platz ist oder nicht, war, ja, hat auch viele Zweikämpfe gewonnen, war viel unterwegs. Und die zweite ist Caroline Simon, also zwei Linksverteidigerinnen, ja, auch eine extrem hohe Passquote und hat so viel Druck nach vorne gemacht, keine Vorlage beigesteuert, direkt und kein Tor gemacht, aber wenn, also wie du auch über Marlene Schimmer bei RB Leipzig gesagt hast, es ging sehr viel nach vorne über sie. Ja.
Mhm. Sehr schöne Wahl. Mensch, jetzt sind noch so viele Spielerinnen offen. Aber ich bleibe dort trotzdem bei meinem First Pick. Ich nominiere Merit Felde. Ich habe vorhin schon angesprochen, wie gut mir das gefallen hat, wie sie diese schwierig zu verarbeitenden Bälle im Spielaufbau dann doch ohne Ballverlust nach vorne gebracht hat. Und ich finde generell angesichts der ganzen Umstände, dass es jetzt, ich glaube, ihr zweites Spiel in der Startelf nach ihrer Babypause war, muss man auch wirklich mal sagen, also so musste erstmal zurückkommen in den Leistungssport. Meiner Meinung nach eine fehlerfreie Leistung gegen ja ein sehr gutes Essener Team, hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und könnte vielleicht auch, wenn, hab vorhin angesprochen, die Rollenverteilung mit Schasching ist mir noch nicht so ganz klar, wenn sie das rausfinden, wenn sie das definieren, wie sie das haben wollen in den verschiedenen Spielphasen, dann könnte diese Rückkehr von Merit Felde wirklich ein Gamechanger werden für den SC. Hat mir sehr gut gefallen und ist meine Unsung Heroine. Und jetzt haben wir unsere Momente des Spieltags noch offen. Ob wir uns da auf unterschiedliche einigen können, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil einer ragt dann doch ein bisschen heraus. Miri, ich bin gespannt. Was ist dein Moment des Spieltags?
Jetzt bin ich gespannt, ob du das meinst. ich bin ja eigentlich ein Fan von sportlichen Dingen. Normalerweise nehme ich gern sportliche Situationen. Muss aber sagen, mir ist an diesem Spieltag keine große Aktion wirklich in Erinnerung geblieben, kein Tor, wo ich gesagt habe, wow, oder irgendwas, und habe mich deswegen für die Vertragsverlängerung des FC Bayern mit Marla Kroos entschieden, weil ich das ein überragendes Zeichen finde, in dem Moment direkt einfach, finde es im Frauenfußball, wo die Gelder ja vielleicht auch nicht so im Übermaß da sind, zu sagen, trotzdem wird sofort der Vertrag um ein Jahr verlängert, damit sie sich komplett auf ihre Genesung konzentrieren kann, finde ich ein gutes Zeichen, und deswegen nehme ich die Vertragsverlängerung mit Marla Kroos als meinen Moment des Spieltags. Mhm.
Ria?
Ja, mir geht's ähnlich, aber für mich ist es spieltagsübergreifend der Support, den Marla Kroos erfahren hat, über den wir ganz am Anfang schon gesprochen haben. Ja, das hat irgendwie so den ganzen Spieltag einfach überschattet, berechtigtermaßen. Und ja, aber sportlich muss man trotzdem auch erwähnen, das erste Saisontor von Potsdam.
Ja, ach, guck mal da, ja.
Und es war kein schönes Tor, ich weiß, aber es war ein Tor.
Das ist richtig. Also ihr habt natürlich völlig recht mit eurer Wahl, was eben Marla Kroos angeht, weil das natürlich das übergreifende Thema war und wie schön das auch war, das in so vielen unterschiedlichen Stadien zu sehen, eben die Plakate für Marla Kroos. Das war wirklich etwas ganz Besonderes. Da war ich kurz ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Ich dachte, wir reden alle über die Entstehung des Tores für Sarah Dorsun, eben über diesen, ich mag das gar nicht so sehr, dass es Kids Mistake genannt wurde, so oft in den Übertragungen, das kommt natürlich daher, weil das ein Zitat ist des Schiedsrichters, Namen gerade vergessen, der das beim Spiel Bayern gegen Arsenal gesagt hat, dass er für ein Kids Mistake nicht einen Strafstoß geben möchte, also daher kommt dieses Zitat, aber eigentlich gefällt mir das gar nicht, dass man dann so tut, als ob das ein Fehler wäre, der ja nur Kindern passieren würde, ja so ein Quatsch, dann hätten wir es ja nicht gesehen an diesem Spieltag, aber es war kurios auch, weil ich habe diese Szene aus unterschiedlichsten Gründen, habe ich die gesehen, einmal kommentiert von Steffi Bartschik, einmal kommentiert von Markus Theil und einmal kommentiert von Oskar Heiler. Und alle drei hatten auch, weil die Regie gerade ja Pierre-Sophie Wolter eingeblendet hat, als das Ganze passiert ist, hatten wirklich Probleme, es rauszufinden, und alle drei haben es aber wirklich dann sehr, sehr schnell gecheckt, was da passiert sein muss, selbst wenn man die Wiederholung noch gar nicht gesehen hat, dass Kasaya wirklich den Ball in die Hand nimmt, haben es wunderbar aufgelöst. Ich stelle mir das total undankbar vor. Das ist ungefähr so, als würdest du versuchen, ein Leipzig-Spiel aufgrund von Kameraperspektiven, von Stadionbildern versuchen zu analysieren taktisch. Also da nehme ich jetzt als einziger die Entstehung des entscheidenden Strafstoßes zwischen Hoffenheim und Eintracht Frankfurt, aber wohl wissend, dass eure Maler-Großmomente viel wichtiger waren an diesem Spieltag. Da war ich zu sehr im Sportlichen gefangen. Und dadurch, dass ich diese Clips dreimal gesehen habe, wahrscheinlich kommt es daher.
Ich will den Moment ehrlich gesagt verdrängen.
Ich hatte es auch kurz überlegt. Ja, ich hatte es auch kurz überlegt, habe dann gedacht, nee, so einen negativen Punkt und hätte mir für die Hoffenheimer leid getan, das als Moment des Spieltags zu nehmen. Aber ich verstehe die Wahl, Max. Es ist natürlich ein kurioser Moment. Und ich muss sagen, das erste Mal habe ich es auf Instagram, glaube ich, gesehen, den Clip. Und da habe ich aber nur den Moment, also nur diesen Ausschnitt gesehen, wo der Ball hingerollt wird und sie den in die Hand nimmt. Und dann habe ich gedacht, hey, also da geht so ein bisschen verloren, dass der Ball ja wirklich direkt auf der Torauslinie abgefangen wurde. Also dass man konnte das tatsächlich falsch sehen, dass der im Aus war. Das wurde das erste Mal, als ich die Szene gesehen habe, ein bisschen unterschlagen. Da hat man sich ein bisschen gefragt, was ist denn bei der gerade abgegangen, dass sie den Ball einfach in die Hand nimmt. Als ich dann die ganze Szene gesehen habe, hat sich das wieder so ein bisschen relativiert.
Ja, ach ja. Naja. Es war eine besondere Szene und sie war halt auch besonders entscheidend an diesem Spieltag. Aber damit haben wir doch diesen Spieltag allumfassend behandelt und können euch damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz gut in die DFB-Pokal und dann Länderspielpause entlassen. Natürlich wird es dazu auch wieder eine Sendung geben hier im Rasenfunk. Die erscheint dann wahrscheinlich am Mittwoch oder Dienstag nach dem Länderspiel, bin ich mir gerade gar nicht sicher. 3.12. müsste der Termin sein, aber ihr werdet es herausfinden, wenn ihr den Rasenfunk Nationalteams Feed abonniert habt. In diesem Sinne, ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Sendung. Ganz herzlichen Dank an Miriam. Schön, dass du mal wieder hier mit dabei warst.
Vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich und herzlichen Dank an Ria. Danke, dass du dir die Zeit für den Rasenfunk genommen hast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und das haben unter anderem getan Dominik, Emil, Bayern, Fusel, Thorsten, Felix und FCBKW. Wie haben Sie uns unterstützt? Sie sind auf rasenfunk.de gegangen und dann gibt es dort einen Unterstützen-Button. Und dann erfahrt ihr, wie das geht. Über PayPal, Kreditkarte oder am liebsten über einen Dauerauftrag, denn dann kommen 100% eure Überweisung bei uns an. Und jeder Betrag hilft. Es gibt Menschen, die überweisen uns 1 Euro im Monat. Es gibt auch welche, die überweisen uns 20 Euro im Monat. Also tut das, was ihr für richtig haltet, nach dem Value-for-Value-Prinzip. Der Wert, den der Rasenfunk für euch hat, den könnt ihr uns ja erstatten. In diesem Sinne, danke, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank. Ja.